Hallo Robert.
David.
Hallo. Robert. Heute ist eine ganz besondere Folge.
Warum das denn jetzt?
Heute ist Folge 121. Und wenn du die 121, die Quersumme davon ist 4.
Du bist so
und
gebildet.
Und wenn du die 4 durch 2 teilst.
Eine Glückszahl in China.
Dann kommt da eine 2 bei raus.
Oh.
Und die 2 steht für die 2 Biere, die wir heute haben, die wir nämlich von der Produktion bekommen haben. Weil wir beide gesagt haben, heute brauchen wir dringend Alkohol für diese Folge. Deswegen Stößchen an alle, die da draußen zuhören. Und auch an dich, Robert. Warte,
warte
komm, wir
warte, warte,
mal
ich
an.
Mach das hier fürs Mikrofon gut, warte.
Okay. Der ist ja jetzt fake, weil er hat einfach zwei Gläser gegeneinander. Ich mach hier.
Ja, du wettest das. Ah ja. Mm.
So. Ah. Oh. Du wolltest mir noch eine E-Mail vorlesen.
Ich habe gerade eine E-Mail bekommen, fällt mir gerade ein. Die geht, also wirklich kurz bevor wir uns hingesetzt haben, steht da. Guten Tag. Also nicht irgendwie Hallo Robert oder Herr Hofmann.
Ja, ging natürlich an alle möglichen Leute.
Guten Tag. Im Rahmen unseres Nachmittagsmagazin TAF auf ProSieben beleuchten wir heute das Thema, warum der neue Barbie-Film in Vietnam verboten wurde und was dies jetzt für den Film bedeutet und ob dies eventuell auch positiv für den Film sich auswirken kann, in Hinsicht, dass dies auch eine gut PR-Strategie ist.
Ah.
So steht's da, Fragezeichen. Es würde sich hier um ein kurzes Zoom-Interview für heute handeln. Gerne können Sie mich auch anrufen unter viele Grüße, A.S.B.
Und machst du? Gehst du ins Fernsehrennen?
Ich schicke dann Zaffer und sage so, kannst du bitte absagen, ich habe keine Zeit.
Ja.
Weil, also was gar nicht geht, ich weiß nicht warum, findest du das, das interessiert mich mal wirklich, findest du das schon, nee, das finde ich nicht überheblich. Wenn ich eine Anfrage kriege und da steht nicht mein Name am Anfang, ja? Dann ja. Finde ich nicht cool.
Nee, mach ich
auch. Oder auch wenn da Hoffmann steht, so, weil das sind ja dann auch so, ich meine, man möchte ja meinen, auch wenn es jetzt ProSieben ist, da sitzt irgendein Journalist, aber ich vermute mal, es ist eher Praktikantenbereich.
Es wird halt deutlich, also sagen wir mal so, es ist ja klar, dass die nicht nur dich anschreiben, weil die, gerade wenn sie das für heute brauchen, dann brennt denen natürlich der Arsch und sie sitzen wahrscheinlich
da. Da kann man trotzdem 5 Mails mit 5 Anschreiben mal machen.
Genau, so, das finde ich nämlich auch. So, du musst dem anderen nicht noch das Gefühl geben, dass er quasi so austauschbar ist. Und da denke ich mir immer, ja komm, irgendeinen doofen werdet ihr schon finden, macht mal euer Ding, aber nächstes Mal eine bessere E-Mail.
Aber ich hätte bei TAF sein können.
Vielleicht sogar ohne, ja, es bringt eh
da
nichts.
Hat Steven Gätchen auch schon angefangen, glaube ich.
Ja?
Also ich erinnere mich, glaube ich, noch an Steven Gätchen, als der so das Sommermädchen in Mallorca oder so moderiert hat, eine Unterrubrik von TAF vor 20 Jahren oder so. Da habe ich Steven Gätchen erst entdeckt, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich bin wahrscheinlich nächste Woche mit Steven Gätchen in London.
Aha. Oh, du machst ja was richtig Geiles, ne? Warum bin ich ja eigentlich nicht dabei?
Weil du vielleicht auf deine Rundmail nicht geantwortet hast, wo dein Name nicht drin stand. Und ich habe gedacht so...
Darfst du sagen, was du machst?
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Okay.
Also ihr könnt ja mal raten, welcher große Film in London Premiere feiern könnte, der...
Also verpasst du die Barbie-Premiere in Berlin?
Habe ich keine Einladung bekommen.
Ich auch nicht.
Ah.
Aber es gibt eine. Am 15. Juli, soweit ich höre, gibt es eine Barbie-Premiere.
Wieso sind wir da schon wieder beide?
Also, ich verstehe es auch
los?
Nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr.
Was ist denn los?
Dafür bin ich bei Mission Impossible die Woche.
Ja, da bin ich bei der Pressevorführung. Okay. Donnerstag ist ja das Screening, aber wieder auf Deutsch. Und dementsprechend habe ich gesagt, so, nachdem ich neulich auch hier nochmal gesagt habe, sowas will ich mir nicht mehr geben. Robert, ich habe dir eine Frage mitgebracht. Ich habe nämlich gestern irgendwie ein bisschen durchs Internet mich gegraben und habe dabei eine interessante Frage gelesen bei Reddit. Da hatte jemand gefragt, ob die Leute glauben, dass der zweite Captain Marvel-Film, der jetzt The Marvels heißen wird, ob die Leute glauben, dass das ein Problem sein könnte. Ich bin da nämlich seit geraumer Zeit im Box-Office.
Dass er so heißt, ein Problem?
Genau, dass er so heißt. Also es ging explizit um den Namen, weil seine Theorie war, dass der Name bei Filmen eine nicht unwesentliche Rolle spielte. Und ich fand das interessant, die Diskussion, die sich darunter auftat. Und jemand hatte was gepostet, was ich auch so gar nicht auf den Blick hatte. Jetzt gerade aktuell ist ja Ruby Gilman Teenage Kraken. Ja, dieser, wie heißt er, Ruby sieht rot, meintest du?
Ruby taucht ab.
Ach, siehst du, ja, das ist nämlich oft so ein Problem bei solchen Filmen, dass im Deutschen heißen sie so generisch, dass ich mittlerweile die Namen mir kaum noch merken kann. Aber im Englischen ist er so schlecht benannt, dass Leute glauben, der ist ja jetzt gerade in den USA stark gefloppt, wie vieles gerade in den USA floppt. Wir kommen heute zu einem großen Thema, wir blicken nämlich auf das Jahr mal zurück und werden uns auch über dieses Thema mal unterhalten in dieser Folge. Aber es gibt viele, die sagen, das könnte auch am Namen liegen und haben dann so Beispiele genannt wie Birds of Prey zum Beispiel, der ja eigentlich ein Harley Quinn-Film war, aber nicht wie Harley Quinn benannt wurde. Der hieß ja Birds of Prey, Klammer auf, und da hört es nämlich schon auf, mit The Fantabulous Life of One Harley Quinn oder irgendwie sowas. Die Leute haben gar nicht so richtig gewusst, dass das ein
Harley Quinn-Film
ist. Und das ist jetzt auch so dieses Thema, dass die Leute sich darunter stellten, ist Captain Marvel.
The Emancipation of Harley.
The Emancipation, genau. Die Frage, die sich viele jetzt auch gestellt haben, The Marvels, ist das dann ein guter Name? Weil nicht klar wird, dass, also die Leute, die tatsächlich in Captain Marvel gegangen sind, wissen dann gar nicht vielleicht, dass es ein Film ist, in dem jetzt drei Frauen mitspielen, aber Captain Marvel auch dabei ist. Und dann hatte jemand darunter was gepostet, was ich sehr interessant fand, weil es haben sich mehrere dazu Wort gemeldet, die gesagt haben, dass der Name tatsächlich immer eine wichtige Nummer ist, aber zum Teil auch Budgetgründe hat. Zum Beispiel Captain America Civil War wäre fast ein Avengers-Film gewesen. Die haben da tatsächlich, Marvel hatte auch regelrecht darum gestritten. Ursprünglich haben die alle Beteiligten gesagt, ey, lass das doch einen Avengers-Film machen. Das Problem war aber, dass die Verträge mit den Schauspielern so ausgehandelt waren, dass der Film dann nochmal deutlich mehr gekostet hätte. Weil ein Avengers-Film bringt auch den Beteiligten und den Schauspielern mehr Geld ein, als jetzt nur einen Gastauftritt in Anführungszeichen für Captain America. Und deswegen ist Civil War ein Captain America-Film gewesen und hat deutlich weniger eingespielt, als es zum Beispiel bei einem Avengers-Film gewesen wäre. Und eine Sache, die ich dann sehr interessant fand, wäre dann quasi mein Trivia jetzt. Hast du gewusst oder hast du dich mal gefragt, warum so Filme wie Frozen oder Tangled, der bei uns hießen wie
Rango?
Nee, Tangled, dieser Rapunzel-Film.
Ja.
Der hieß bei uns verföhnt, ja Rapunzel, ne?
Neu verföhnt irgendwie.
Rapunzel neu verföhnt irgendwie sowas.
Ja, das kann sein.
Und in Amerika hieß der einfach nur Tangled und Frozen hieß auch nicht The Snow Princess. Und das lässt sich zurückführen auf einen Vorfall, der hat mit einem der größten Flops für Disney zu tun, nämlich The Princess and the Frog, wie hieß denn der?
The Princess and the Frog hieß im Deutschen Küss den Frosch.
Küss den Frosch. Genau, im Deutschen ist es ja immer noch mal was anderes. Und Disney hatte damals, Pixar hatte da ja mit dran rumgewirtschaftet. Sie hatten nämlich überlegt, ihn The Frog Princess zu nennen oder The Princess and the Frog. Und Disney hatte interveniert und hatte gesagt so, ey, keine gute Idee, nennt den Film auf jeden Fall irgendwie, aber nicht das Wort Prinzessin in den Namen. Und Pixar meinte damals, dass sie, hä, warum? Ist doch vollkommen egal. Ne? Dann wissen die Leute sehr klar, was sie hier erwartet. Aber die Disney-Marketing-Abteilung meinte, dass Männer in Filme, die den Untertitel Prinzessin haben, zum Beispiel schon mal gar nicht reingehen. Und es sicherlich auch einige Frauen gibt, die dann sagen so, nee, möchte ich nicht. Und weil Küss den Frosch ein riesiger Flop damals gewesen ist, wird seitdem wirklich darauf geachtet, das Wort Princess komplett rauszuhalten im Englischen. Und deswegen haben diese Filme nie irgendwie The Snow Princess oder The Princesses of Snow, sondern haben immer so einen Wortnamen. Und ich fand es ganz interessant, das zu lesen, diesem Thread zu folgen, weil ich mir die Frage gestellt habe, bei wie vielen Titeln das wohl noch passiert. Also wie häufig gibt es so in so Marketingbüros die Diskussion, der Titel geht jetzt und der Titel geht jetzt nicht. Also ich meine, wir haben ja wirklich abstruse Namen zum Teil. Letztes Jahr finde ich, dass Everything Everywhere All at Once ist ja so ein Ding, das kannst du eigentlich fast nicht aussprechen. Aber dem, glaube ich, hat das geholfen, dass er so einen Namen hatte, der herausgestochen hat. Aber es gibt, glaube ich, ganz häufig so Diskussionen.
Es gibt ja so ganz viele auch so komische, zum Beispiel Tinker Tailor Soldier Spy.
Der Spion, im Deutschen hieß er wieder anders.
Ja.
Es ist schlimm.
Einer, mit dem ich ja lange zusammengearbeitet habe, in der Agentur für die Social Movie Night, der Chef, der hat damals bei Disney früher gearbeitet und hat er sich auch ein Königreich für ein Lama ausgedacht. Also die haben da so richtig Briefings. Das ist zum Beispiel ein guter Titel, ne?
Finde ich auch. Der hieß The Emperor's New Groove im Original.
Emperor's New Groove, ja. Also gerade im Deutschen immer wieder gibt es Legal-Probleme im Hintergrund, weil bestimmte Namen sind für bestimmte Territorien eventuell schon abgesichert. Und manchmal denken sie sich einfach, ja, das verstehen die Deutschen nicht. Wir haben ja auch ganz abstruse deutsche Filme. Und erinnerst du dich noch das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter während der Paarungszeit? Das ist ja ein deutscher Film, der gar nicht so unbekannt ist.
Ja,
ne?
Ja.
Aber es gibt da ja echt ein paar wirklich freaky Namen und ja, also ich glaube schon, dass der Name sehr, sehr viel ausmacht.
Ich glaube aber auch so, also Elemental floppt der jetzt gerade und ich glaube, dass Elemental für so einen Pixar-Film, das ist glaube ich kein Name. Also ich finde Toy Story, das macht total Sinn, ja, und Wall-E ist glaube ich schon so an der Grenze. Oben zum Beispiel sagt ja erstmal auch nichts aus. Ich bin dann immer ganz überrascht, dass diese Filme dann trotzdem funktioniert. Es hat aber glaube ich viel dann auch mit dem Marketing zu tun, wie gut man das in so eine gewisse Richtung bekommt. Aber ich kann mir vorstellen, dass Elemental auch einfach, diese Einwortnamen sind auch einfach manchmal zu unaussagekräftig.
Und manchmal ist es aber auch, es fällt mir gerade ein, zum Beispiel auch super weird fand ich, wo du jetzt gerade so bei Disney-Beispielen bist, Moana, von dem es ja bald Live-Action mit Dwayne Johnson gibt, genau, ist im Deutschen Vaiana, also der Name der weiblichen Hauptdarstellerin, heißt dann auch Vaiana, das Paradies hat einen Haken.
Ja, wie hieß denn, es gab doch diesen Brave von Pixar, der hieß doch, glaube ich, auch anders im Deutschen.
Merida.
Merida, siehst du?
Legende der Highlands.
Und ich verstehe es nicht. Also das ist halt so, weil, ja klar, Brave ist ein englisches Wort, aber es ist so undurchsichtig, weil ich habe das ja hier schon mal gesagt, es gibt manchmal so Filme, ne, die haben einen englischen Namen und du denkst dann so, okay, den deutschen sie dann ein, aber sie deutschen ihn nicht ein, sondern sie geben ihm einen anderen englischen Titel. Also mein Lieblingsbeispiel ist, wird da wahrscheinlich auf ewig der Jet Li-Film, den er mit DMX gemacht hat, hieß im Original Cradle to the Grave. Mhm. Und im Deutschen haben sie daraus Born to Die gemacht. Und dieses To war eine 2 im Englischen und im Deutschen haben sie auch Born 2 Die. Und das, warum denn dann?
Einen anderen englischen Filmtitel, ja, im Deutschen.
Oder Crouching Tiger, Hidden Dragon hieß im Deutschen Tiger and Dragon. Warum? Also weil die Deutschen Crouching und Hidden nicht aussprechen können?
Glaube ich schon. Oder sind glaube wir, ich schon. Ich weiß es nicht.
Aber wenn wir Titel wie das Paarungsverhalten, also an den, der Länge der Titel,
na,
kann es hierzulande
kannst du dich noch
das Paarungsverhalten deutscher
Großstädter. Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter während der Paarungszeit.
Ja. Okay. Ja. Also wir werden heute viel über Sachen sprechen, die damit zu tun haben könnten mit Erfolgen und Misserfolgen. Wir reden heute nämlich über das erste Halbjahr 2023 und über die Erfolge, über die größten Flops. Aber wir blicken auch nach vorne. Wir wollen nämlich mal gucken, was kommt denn dieses Jahr noch. Außerdem haben wir natürlich für euch ein paar Sachen mitgebracht. Aber ja, jetzt erstmal herzlich willkommen zu zwei
wie Pech und Schwafel.
Zwei mit Bier wie Pech und Schwafel.
Zwei mit zwei
hier
Bier.
Nochmal Stößchen.
Zwei Bier. Zwei Bier wie Pech und
jetzt
Schwafel.
Jetzt mal richtig, bitte. Nein, so, richtig. So, hat doch gleich ganz anders
geknallt. Ganz anders, warte. Es funktioniert.
Die Leute merken den Unterschied.
Die Leute merken den Unterschied, meinst du?
Ich glaube, die passionierten
Meinst du, die könnten den Unterschied zwischen eingesprochener, lebendiger Werbung und vorgelesener Werbung erkennen? Man weiß es nicht.
Das werden wir gleich herausfinden, würde ich sagen.
Und damit schalten wir rein in die Werbung und bedanken uns bei der K-O-R-O Koro Drogerie.
Koro
Drogerie. Ja, zum, ich weiß nicht, bestimmt 110. Mal oder so ist die Koro Drogerie fleißiger Sponsor von unserem Podcast. Und wenn ihr haltbare Lebensmittel sucht, ich bin jetzt zum Beispiel, benutzen wir jetzt relativ viel auch in Salaten wieder mal, also seit langer Pause, Couscous oder Bulgur. Habe ich das schon mal erzählt,
ja,
David?
Ich glaube sogar, die letzten Mal.
Oh, dann war es das letzte Mal, dann immer noch Fan, ja? Bio-Vollkorn-Couscous. Ansonsten natürlich Pasta, immer eine feine Sache, aber auch Reis oder in Dosen natürlich auch richtig gut Kichererbsen. Cooper isst auch immer gerne Kichererbsen.
Echt?
Ja, Hunde, oh, manche
müssen die ja nicht furzen.
Nee, nee, wir googeln immer, im Grunde vieles, was Gemüse und Obst ist, kannst du Hunden geben, solange es dann vor allem nicht die Kerne sind. Und auch Kichererbsen sind ein beliebter Snack zwischendurch. Aber natürlich essen wir die in erster Linie, aber Cooper kriegt bei so einer Dose dann immer 1, 2, 3 ab und freut sich immer sehr und kommt angerannt. Also ob Konserven, ob Getrockne, seien das Früchte, seien das Öle. Es gibt so viel zu entdecken und auszuprobieren bei der Koro Drogerie. Das könnt ihr natürlich gerne tun. Und ich merke auch immer wieder, egal ob auf YouTube hier oder auf Twitch, die Leute schreiben dann auch regelmäßig, einmal bestellt, sie bestellen dann immer wieder, sind sehr happy und das freut uns natürlich zu hören. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr im Bestellvorgang noch den Code SCHWAFEL5 verwenden. Schwafel als Wort und 5 als Ziffer. Dann spart ihr zum eh schon sehr transparenten und fairen Preis weitere 5%. Danke an die Koro Drogerie. Und wir schalten raus aus der Werbung zurück zu... Wie haben wir euch mitgebracht? Wollen wir gleich verhext anfangen? Machen wir einfach. Henry Cavill ist zurück als der Hexer. Geralt von Riva. Geralt of Rivia. Geralt von Rewe. Das war eine sehr coole Werbekampagne. Kanntest du die? Hast du die vor
Geralt
zwei,
Geralt von Rewe?
Rewe hatte vor zwei, nee, drei Jahren so einen Kunden, der wie Geralt von Rewe aussah. Und die haben den Geralt von Rewe genannt. Das war wirklich eine gute Werbekampagne, wo ich lachen musste. Geralt von Rewe. Er ist wieder zurück. 5 Folgen im ersten Teil der dritten Staffel. Die anderen 3 Folgen kommen dann im Juli. Und es ist der Abschied von Henry Cavill, von der Rolle des Witchers. Und ich kann es komplett verstehen, wenn man sich diese 5 neuen Folgen anschaut. Eieieiei. Also, sagen wir mal so. Es beginnt Ciri, Yennefer und Geralt, alle wieder, die drei, um die es hauptsächlich geht, beginnen wie so eine kleine schöne Familie. Und das ist eigentlich das Allerschönste an der Staffel, finde ich. So ging es mir zumindest, dass sie ein Zuhause suchen. Ciri wird so ein bisschen in Magie trainiert. Und dann hast du das Gefühl, jetzt haben sich irgendwie 3 gefunden. Den wünsche ich eigentlich, dass sie irgendwie ein Zuhause finden, zusammenbleiben, sich meinetwegen Bedrohungen gegenüber sehen müssen. Und Ciri bekommt immer stärkere Kräfte rettet meinetwegen alles am Ende, aber die drei bleiben halt zusammen und kämpfen gegen Monster und erleben Abenteuer zusammen und Geralt ist auch mal so einfach ein bisschen auch romantisch, also romantisch zwischendurch, aber bleibt auch so der harte, grimmige Kerl und noch so der erste Abschnitzeln in der ersten Minute verspricht das auch noch. Aber dann, so ab Folge 2, wird es richtig anstrengend und blöde, finde ich. Diese Figuren, die werden getrennt, gehen verschiedene Wege. Und während ich mich für die drei ansatzweise interessiere, will mir die Serie ständig was von der Politik dahinter erzählen. Ja, ja. Nilfgaard und Intrigen, das
und
fühlt sich
Elfen
an. Und der will was und geben wir dem was. Und da kommt ein Magier und Magier hat wieder noch einen Prinzen rüber und der hat dann auch noch irgendwelche Pläne. Ein paar Figuren hat man gesehen, andere nicht. Dann gibt es irgendwie gefühlt mal eine Ballszene, da denkst du, du bist in Bridgerton gelandet. Und das ist so.
Ich hatte in meinem KI-Video, hatte ich ja darüber gesprochen, dass so Sachen wie zum Beispiel Megan oder Wednesday, dass diese TikTok-Tänze oder Tänze in diesen Serien, die gehen viral. Und ich dachte, als dieser Tanz, also diese Ballszene reinkam, dachte ich, die wirkt so unmotiviert. Das muss doch genauso ein Grund sein, weil man hörte hinter den Kulissen ja munkeln, dass Henry Cavill sehr unzufrieden ist mit der Richtung, in die sich diese Serie entwickelt. Er ist ja riesiger Witcher-Fan. Und weiß dementsprechend ja relativ gut, was er glaubt, auch was die Fans wollen würden. Und ich glaube, dass es da auf jeden Fall so ein Aufeinanderprallen gab, wo Netflix sagt so, komm, wir müssen das irgendwie TikTok-tauglich machen. Das ist halt nur nicht die Zielgruppe. Ne? Die Zielgruppe sitzt nicht zu Hause und wartet darauf, auf TikTok zu gehen, um dann die Tänze nachzumachen, die Geralt und Yennefer veranstalten. Ich sehe es wirklich exakt genauso wie du. Ich habe auch gedacht, ach, schön, dass die jetzt zusammen sind. Ich mag ja auch diese Romanze zwischen Yennefer und Geralt, auch wenn ich dieses Theater mit, du hast mich betrogen, aber ich hänge jetzt mit dir ab. Ne? Und jede Nacht geht sie dann alleine in ihrem Haus schlafen. Das ist schon sehr kitschig, aber irgendwie hat mich das. Aber dann bricht das auseinander und die Leute reden sich da einen ab. Das ist schon die zweite Serie diesen Monat, wo ich dachte, man haltet die Fresse. Also es war bei Secret Invasion, zu der, wo wir jetzt ja auch dazu kommen werden gleich, dachte ich auch so, die reden und reden und es geht ums große Nichts und irgendwie alles, aber es ist, fühlt sich irre wirr an. Und ich immer dann, wenn sie diesen Hauptschauplatz, nämlich diese drei Figuren, verlassen, dann wird es schrecklich. Und leider finde ich auch dann, als sich dann die Bande dann in dieser, im Laufe der Staffel dann auch voneinander trennt, werden die Einzelgeschichten, also alles, was Yennefer und Ciri dann erleben, finde ich nicht mehr interessant und das, was Geralt erlebt, finde ich nicht mehr interessant. Ich werde mich warm mit Henry Cavill als Witcher. Ich finde den einfach nicht so stark, gerade als jemand, der die Witcher-Spiele gespielt hat. Ich habe die Bücher ja nicht gelesen, aber die Spiele liebe ich. Und da ist Geralt für mich nochmal was anderes. Und da sind die Geschichten auch nochmal anders. Die sind da nochmal erwachsener, die sind nochmal roher, die sind spannender. Es gibt Missionen in The Witcher 3, die sind einfach so viel besser, so also Nebenmissionen, die besser sind als alles, was sie in diesen drei Staffeln bisher erzählt haben. Und ja, da gibt es dann ab und zu mal einen Monsterkampf, aber ich finde, das CGI ist auch Hit or Miss. Es gibt eine Szene, da reitet dann Ciri vor der wilden Jagd weg. Also The Wild Hunt kommt jetzt endlich mit ins Spiel.
Das mich so an Herr der Ringe erinnerte.
Ja.
Als sie da im Wasser da,
ja.
Als dann irgendwann die Wasserwellen kommen und die anderen wegspüren, die Ringgeister. Da hat es mich so ein bisschen dran erinnert.
Und ja, ich fand, dass da gab es so Szenen, gerade wie sie reitet, das sieht ganz krass scheiße aus. Und also mich hat diese Staffel bisher überhaupt nicht gecatcht.
Ich frage mich dann auch immer, liegt das jetzt an mir? Verstehe es gerade nicht? Oder
nee,
oder
die
sehen
Fans.
Wir die alle nicht?
Oder? Du musst ja nur drauf,
ja, ja,
nur
Fall,
mal drauf
aber,
gucken.
Okay, aber bevor ich das mache, ne? Also das, ich gucke ja auch mal rüber und zu gucken, okay, ich bin da anscheinend nicht alleine mit, aber ich gucke mir es erstmal an und versuche nicht zwischendurch mich zu beeinflussen zu lassen. Und wenn ich dann manchmal was so unfassbar abbaut, so aus dem Nichts, denke ich so, kann doch jetzt nicht, sind doch die gleichen Leute, die können doch jetzt nicht so schlechte Arbeit abliefern. Und dann auf einmal, wie das auch entsteht, und ich finde das von Netflix auch so traurig, dass sie da jemanden haben, auch wenn du jetzt mit ihm nicht warm wirst, der aber die Materie wirklich durchdringt und alles darüber weiß, der ja auch was Schwert angeht, der hat ja drei riesen Schwerter, mit denen er gefühlt geschlafen und trainiert endlos, damit er diese Sequenzen kann. Da gibt es auch eine richtig gute Schwertsequenz in der ersten Folge, finde ich, noch eine längere, wo fast eine Minute lang wieder er sich wieder durch 8 oder 10 Leute durchmetzelt, die alles ein One-Shot ist, wo ich mir denke, für mich so, hey, der hängt sich zumindest rein, physisch hängt er sich voll rein, aber der alleine hätte wahrscheinlich eine viel bessere Storyline zusammengebaut, die zu Geralt passt und dass sie ihn da so rauskanzeln und also Liam Hemsworth, keine dankbare Aufgabe, dass der das weitermacht.
Also es ist halt eine Serie, der eigene Hauptdarsteller wegläuft und ich muss mich gar nicht fragen. Ne? Also immer, wenn ich da sitze und denke, bin das jetzt nur ich, denke ich mir, nee, der Hauptdarsteller will weg. So, das, mehr muss ich nicht wissen darüber und ich kann verstehen, wenn Leute da auch irgendwie noch was rausziehen, weil ehrlich gesagt, Fantasy gibt es halt nicht so viel und gerade muss man sich das halt besonders in Serienform holen. Aber das ist so Fantasy, ne? Also wenn du das vergleichen würdest mit einer großen Fantasy-Saga, da fühlt sich so wenig magisch an, das fühlt sich wenig episch an. Und das, vor allen Dingen habe ich auch das Gefühl, dass diese Serie auf nichts hinausläuft. Also es wirkte mal so, dass es um Ciri geht, um dieses Mysterium, das spielt auch immer noch eine Rolle. Jetzt ist aber plötzlich The Wild Hunt auch noch mit da drin. Muss man sagen, die Bücher, die fransen auch sehr aus, aber sie erzählen trotzdem, so wie ich mir das habe sagen lassen oder wie ich mir das zusammengelesen habe, sie erzählen auf einen roten Punkt hin. Aber hier habe ich das Gefühl, dass dieser rote Punkt wohl ganz weit in der Zukunft liegen muss, weil sie noch x Staffeln planen und deswegen in dem Bereich dazwischen alles Mögliche erzählen und ich dann bei den Elfen zuhören darf, wie die dann interne Querelen haben und es interessiert mich aber nicht, weil es die Geschichten, weil es die Darsteller sind und was mich super nervt, sind die Kostüme. Ich finde die Perücken so scheiße, ich finde Ciri ist so schlecht geschminkt, ich finde auch vor allen Dingen das CGI-Blut in den Kampfsequenzen mittlerweile so übertrieben und affig und auch die Kampfsequenzen selbst sind mehr wie...
Für mich gab es auch noch zwei, die ich aktiv wirklich wahrgenommen habe als richtige Kampfsequenzen.
Ja, aber die sind auch mehr Ballett geworden in Slow-Mo. Ich finde zum Beispiel die erste große Schwertsequenz in der ersten Staffel, wo er in dieser Stadt, in der ersten großen Dorf trifft, er in so einer Hintergasse auf so ein paar Leute. Und das war spektakulär, weil es war nicht so übertrieben geschossen, es war nicht in Zeitlupe und es lief vor allen Dingen nicht dieses CGI-Blut. Es gibt am Anfang so eine Szene, da schneidet er jemanden in die Vene und das Blut spritzt und spritzt und du siehst, wie dieses CGI-Blut in die Kamera fliegt. Ich dachte so, pff, ja gut, das sind noch die wenigen Dinge, die sie davon mitgenommen zu haben scheinen. The Witcher muss irgendwie blutig und roh sein, aber ist das ja gar nicht. Eigentlich ist es Kindergartenunterhaltung und ab und zu wirst du mit Blut bespritzt und deswegen ist es dann jetzt roher? Nee.
Aber damit fällt für Netflix im Grunde jetzt so ein großes Franchise, was sie für die Zukunft hatten, auseinander.
Ja.
Was haben sie denn eigentlich noch? Squid Game? Gucken, wie es in der zweiten
Stranger
Staffel
Things.
Geht zu Ende.
Klar, ja.
Ob die Spin-offs da funktionieren, wage ich zu bezweifeln.
Und Squid Game war ja
Bridgerton
auch schon so ein Ding, wo...
funktioniert für sie gut, okay.
Squid Game war ja schon so ein Ding, wo der Macher gesagt hatte, eigentlich war
will
das für ihn abgeschlossen. Eine zweite Staffel, ich bin sehr gespannt, wie sie sich da jetzt eine zurechtdrehen. Ich finde es immer besonders traurig, weil die Fantasy ja, ne, ich habe letztes Jahr ein Video darüber gemacht, dass die Fantasy aus dem Kino nahezu verschwunden ist. Dungeons & Dragons dieses Jahr war ein Titel, der aber leider gefloppt ist.
Greta Gerwig macht wohl einen Narnia-Film? Das ist gerade Thema?
Ja, das, so? Aber die Narnia, nein, bitte nicht, ich fand Narnia furchterregend.
Aber hat nicht Netflix die Rechte an Narnia? Also wäre das nicht ein Netflix-Film? Netflix, glaube ich, hat
kann
sich Narnia
sein.
Geholt.
Ich meine... Ja, also Greta Gerwig, bin jetzt gespannt, wie der Barbie-Film wird, aber wenn ich drauf gucke, was sie bisher gemacht hat, wäre jemand mit einem frischen Blick auf Fantasy ja auch mal eine interessante Sache. Ja, ey, gucken, aber The Witcher ist es nicht mehr.
Ja.
Wollen wir Secret Invasion gleich hinten anhängen?
Ja, also das ist ja, du hast über KI schon geredet, damit kann man ja gut anfangen an der Stelle. Das ist die erste Serie mit einem KI-Intro, ne?
Ja, hat ganz schön einen Backlash online gegeben, weil die Leute halt eigentlich auch zu Recht sagen,
aber man kann sagen, da in diesem Intro wurden keine Animateure
zu schlecht
haben sich überarbeitet.
Oder überarbeitet, ja. Was ja jetzt bei Across the Spider-Verse gibt es gerade einen Skandal ja auch wieder. Ne? Das Studio soll die wohl ziemlich scheiße behandelt haben.
Dass da wohl viele Leute auch wegrennen, beziehungsweise danach ihren Job gesagt haben, sie machen den dritten Teil nicht.
Das Abstruse, was ich gehört habe, das konnte ich gar nicht glauben, dass es wohl während des Prozesses der Entstehung von Across the Spider-Verse wohl kaum eine Vision von den Regisseuren gab und viele Animatoren meinten, dass sie gar nicht wussten zum Teil, was sie machen sollen. Und das sieht man im Film ja null an. Also der wirkt ja, als gäbe es schon einen Plan. Und das ist immer interessant, das hinterher zu hören. Aber es, mit Animationsstudios, ich habe auch da letztes Jahr ja ein Video schon zu gemacht, das ist so krass, wie diese Leute, diese Künstler ausgebeutet werden. Das ist so bitter.
Was da wahrscheinlich ganz spannend, ich mal fänd so, ah, das wäre eigentlich mal, ich lese ja Kapital, ne, die sich ja immer so mit Wirtschaft auseinandersetzt. Da wäre es mal spannend zu sehen, weil oft produzierst du ja an bestimmten Orten, aber gerade diese Filme entstehen ja global und dann gibt's ja, wird ja zugespielt aus allen Studios dieser Welt. Und die verschiedensten Animationsstudios mit ihren verschiedenen Standorten haben natürlich auch ganz andere Durchschnitts Bruttoinlandsprodukt und damit Meridian-Einkommen. Ne? Und wenn natürlich jetzt jemand sagt, ich hole mir meine Sachen aus, weiß ich nicht, Korea oder wo auch immer es günstiger ist als aus den USA, wie das dann eigentlich auf den unterschiedlichen Märkten wirklich so aussieht. Ich meine, sind das jetzt bei Sony 100 Leute, die gesagt haben, ich bin durch, aber 10.000 haben daran gearbeitet. Also 100 sind 100 zu viel. Da fand ich mal abgesehen. Oder sind das 100 von 1.000? Mich würde ja Statistiken interessieren, wie viele sind denn das so in der Menge? Damit man mal so ein Gesamtbild kriegt, wie das so aussieht, muss man vielleicht mal irgendwann einen Deep Dive machen. Aber ja, es scheint, ich meine, klar, die Schauspieler, hast du selbst in deinem Video gesagt, überlegen, sich anzuschließen dem Autorenstreik. Eigentlich gar kein schlechter Punkt für die Animatoren, weil welches Genre kommt denn noch aus ohne Special Effects? Maximal noch ein Drama, aber sonst
ja, also Kammerspiel. Selbst da, ne? Also ja. David Fincher zum Beispiel hilft mittlerweile ja auch stark nach mit irgendwelchen Effekten im Hintergrund.
Denis Villeneuve, der macht fast keiner.
Naja.
Tom Cruise.
Christopher Nolan. Der versucht es immer noch in Camera alles zu machen. Bin sehr gespannt, wie er diese Bombennummer inszeniert hat. Secret Invasion ist
eine neue Marvel-Serie.
Also ich habe die erste Folge geguckt und dachte so, eigentlich ist es nicht uninteressant, was sie versuchen. Es gibt auch hier so diesen typischen Konflikt Amerika-Russland, der angeheizt wird, weil jetzt eine Gruppe von Skrulls, das sind ja so Gestaltwandler in der Welt von Marvel, die versuchen, einen Krieg anzuzetteln dazwischen. Ne? Die zwei Atommächte sollen sich quasi gegenseitig wegbombardieren. Die Erde wird ausgelöscht. Also es geht mal wieder um den großen Weltuntergang. Damit die Skrulls auf der Erde leben.
Damit sie eine Heimat finden. Also das tiefliegende Motiv ist die Suche nach Heimat.
Genau, die Suche nach Heimat. Und die Serie fängt ganz skurril an, weil es geht damit los, Nick Fury kommt zurück. Ich weiß nicht woher. Talos, das ist dieser Skrull aus Captain Marvel, kommt dann rein, sagt so, oh, es ist viel passiert, ich weiß nicht was. Dann sehe ich das hier, wie heißt dieser, gespielt von Don Cheadle, nicht Death Machine, Iron Machine, wie
er spielt,
Steel Machine, wie heißt der?
Ich komme gleich drauf, red weiter.
Robomann.
Wir hatten das nämlich schon mal vor ein paar Folgen, dass du das gefragt hast.
Ja, genau. Und der
War Machine.
Ja. So, und der sitzt dann da und der kann wieder laufen. Der hatte ja, ich glaube, in Endgame oder Infinity War hat er noch so irgendwelche Metallstäbe an den Beinen gehabt, weil er ja eigentlich querschnittsgelähmt war nach Civil War. Ist jetzt aber auch in so einer hohen Position, glaube ich, dass er Dinge entscheiden kann.
Also, warum, wenn du das merken kannst, das hätte ich gar nicht.
Warum? Das ist jetzt nur ein Secret Invasion. Und dann sind da diese Skrulls, die sind jetzt plötzlich alle auf der Erde und die wollen eine Heimat, fühlen sich aber auch betrogen von Nick Fury. Warum, weiß ich auch nicht, weil er sagt, glaube ich, an einer Stelle mal...
Die zweite Folge gesehen?
Ja, aber da sagt er irgendwie, ey, ich werde euch helfen. Ja. Und dann sagt Gravik, der große Bösewicht dieser Serie, sagt dann, er hat uns aber nicht geholfen. Er hat uns angelogen. Und deswegen müssen wir jetzt die Erde vernichten. Ich verstehe gar nichts. Ich verstehe auch Nick Fury nicht. Der wirkt ganz, also Samuel L. Jackson wirkt ganz anders als in den bisherigen Filmen. Mal sitzt er eher so traurig, brütend in der Ecke, wo du denkst, auch da wieder, warum? Es gibt mehrere Personen, die dann sagen, seit dem Thanos-Snap bist du nicht mehr derselbe. Und das ist wieder so Marvel-Erzählen. Ne? Es wird einfach so eine Erklärung in den Raum geworfen. Nichts davon ist erspürbar, nichts davon wird richtig erklärt. Er ist jetzt halt nicht mehr derselbe und das reicht dafür, dass dieser Charakter jetzt ein komplett anderer ist. Und dann wiederum ist er aber mehr, er fühlte sich immer wieder an wie Samuel L. Jackson, nicht wie Nick Fury. Also Samuel L. Jackson spielt da auch dann keine Rolle mehr, sondern hat sich da irgendwie in diese Figur so eingelistet.
Fühlt er sich nicht immer ein bisschen an wie Samuel L. Jackson? Also egal was, habe ich immer das Gefühl, ich meine, jeder, der immer, außer fast immer Motherfucker sagt, ich habe das Gefühl, er ist immer irgendwie.
Ja, es gibt so manche Rollen. Ich habe gestern erst wieder Pulp Fiction gesehen, da ist er brillant. In Django Unchained spielt er auch mal jemand anderen. Aber ja, der ist tatsächlich oft er selbst. Aber hier irgendwie hat mich das überhaupt...
Es gibt so ganz exemplarisch, finde ich, eine Szene, in der für mich die Serie gleichzeitig am interessantesten ist und dann am dümmsten kippt. Es gibt eine Zugfahrszene zwischen ihm und Talos. Und da erzählt er kurz von seiner Kindheit. Ich denke so... Hier, da ist Geschichte, da verstehe ich die Figur, wo kommt der her? Was für Züge und wie sind die früher gefahren? Wie war sein Leben? Wo ist er geprägt mit seinen Werten? Wo ist seine Verbindung zur Menschheit? Und vielleicht, warum will er sie retten? Und dann aus dem Nichts kippt die Stimmung komplett in diesem Zug. Und du denkst so, das wirkt so geschrieben und überhaupt nicht aus sich heraus. Und das ist so ein ganz klares Beispiel für mich, für so eine Szene, die so überhaupt nicht funktioniert. Aber ja, ich finde sowieso generell, ich komme mit Shapeshifting nicht klar.
Nein.
Also egal, ob bei X-Men, egal ob hier oder im Mission Impossible, diese Masken, die man sich runterziehen kann. Ich finde das immer eine ganz billige Nummer, um rauszukommen und Effekte zu erzielen.
Ich habe, glaube ich, diese vollen zwei Folgen gebraucht, um die Regularien des Shapeshiftings zu verstehen. Weil es ganz am Anfang gibt es Szenen, da wechseln die Figuren nur das Gesicht. Und dann gibt es aber später Momente, da wechseln gleich die Klamotten mit. Und das musste ich erstmal begreifen, dass dieses Shapeshifting alles und nichts betreffen kann. Auch das ist wieder typisch Marvel. Ich habe für mich vor allen Dingen gemerkt, das wirkte immer wieder, wenn diese Skrulls da rumstehen, das sieht aus wie Star Trek, Star Trek Generations, so eine billige Enterprise-Serie, wo die Kostüme einfach nur, jetzt werden mich alle Star Trek-Fans hassen, aber in diesen Serien sieht das halt so billig zum Teil aus. Und hier, ich komme nicht darüber hinweg, dass das einfach diese grünen Schlümpfe sind, die dann da rumstehen und plötzlich die neuen Superbösewichte in der Marvel-Zeit werden sollen.
Aber die Serie hat auch so gar keinen Bass, oder? Ich habe das Gefühl, der...
Ist ja ein Riesenflop. Ist ja ein Riesenflop. Hast du das mitbekommen?
Na, ich habe so Schlagzeilen gesehen, aber die sind alle so wie angeblich. Oder gibt es richtige Zahlen?
Es gibt Umfrageergebnisse, ja? Muss man sagen. Das ist halt nur ein unabhängiges Unternehmen, was diese Umfragen raushaut, aber die haben auch die Umfragen zu allen bisherigen Marvel-Serien gemacht. Und in diesem Ergebnis ist, glaube ich, Secret Invasion das zweitschlechteste der Marvel-Serien. Ich glaube, Miss Marvel lief ein bisschen schlechter. Aber das ist schon krass. Und ich weiß nicht, liegt es daran, dass keine Superhelden mit drin sind oder ist einfach Marvel einfach auch, die Leute haben auch, glaube ich, genug. Ich finde halt, sie wollen hier so einen Polit-Spionage-Thriller-Ding machen. Aber und es gibt keine Thrills, gar nicht. Es gibt einen Moment am Ende der ersten Folge, wo ich auch gesehen habe, dass der im Social Media so ein bisschen diskutiert wurde. Bei mir hat er gar nichts ausgelöst. Also gar nichts. Weil es auch immer so ist, so die Figuren, die da reinkommen, die sind da alle paar Filme, sind die mal für drei Szenen zu sehen. Ne? Und es gibt dann eine Figur, von der wir uns verabschieden müssen, wo ich dann dachte, so diese Figur ist immer so am Rande da gewesen, mal mehr, mal weniger, eher weniger. Und jetzt soll ich plötzlich Emotionen aufbringen, weil in der Hälfte dieser Folge plötzlich ist sie dann mal kurz zu sehen und dann heißt es dann, jo, das ist jetzt schade, dass die weg ist. Es ist so ein bisschen, hat mich erinnert an Agent Coulson aus dem ersten Avengers, als der gestorben ist. Und ich dachte so, dieser Tod ist jetzt euer großer Katalysator dafür, dass die Avengers sich zusammentun, weil irgendein random Typ jetzt nicht mehr da ist, der dann aber trotzdem hinterher nochmal da war in der Agents of S.H.I.E.L.D.-Reihe.
Ich finde es dann so ein bisschen merkwürdig, wenn du sagst, okay, du verlässt diesen Superheldenbereich, um in auf Spionage-Thriller zu gehen, dann befindest du dich auf einmal in einer Welt, die ist jetzt nicht unbedingt Marvels Steckenpferd. Da gibt es halt auch so viele gute andere Filme, wo die Filmgeschichte auch Jahrzehnte zurückschauen kann und nicht bloß bis 2008, als Iron Man startete. Und inzwischen, es ist einfach eine große Müdigkeit. So.
Ja, ja.
Das triggert nicht mehr, das kitzelt nicht mehr, wenn da Sachen explodieren. So. Und ja, also was für Kohle da verbrannt wird. Du sagst es ja auch in deinem Video. Weißt du, was ich übrigens sehr gerne mochte? Also, ich mochte dein Video. Aber weißt du, was ich zusätzlich sehr gerne mochte?
Als es zu Ende war.
Kurz vorm Ende. Ich mochte, dass du mal gegenübergestellt hast, wie viele Filme hast du gesehen und wie viele von hast du positiv und wie hast du negativ bewertet. Dass man das mal faktisch sieht. Das meinte ich gerade mit den Animatoren. Ich finde, eine Gefühlssache, wie empfinde ich was und was ist denn faktisch wirklich Tatsache? Das finde ich immer mal richtig gut zu sehen. Du bist ja genau even, ne?
Naja, nee, ich nicht mal also, das. Also ich hatte die mittelmäßigen Sachen, die habe ich in den negativen Bereich
mit. Naja, ich finde, wenn du von 0 bis 5 Sterne gehst und hast gesagt, 2,5 ist negativ, ab 3 ist positiv, empfinde ich es jetzt. Also das hast du gesagt. Mhm. Ich habe nochmal für mich so nachgerechnet gedacht, nee, passt genau. Naja. So,
ich fand auch interessant zu sehen, dass ich das, also ich hatte sehr viel mehr 4 Sterne und 4,5 Sterne Bewertungen als zum Beispiel im letzten Jahr. Was ich aber sehr interessant finde, ist, dass es sich immer in der Mitte trifft. Also die meisten Sachen sind, ich glaube, ich hatte 17 Filme, denen ich 2,5 gegeben habe, 16, denen ich 3 gegeben habe. Und damit sieht man schon, dass auch bei meiner Wertungsskala, das könntest du für dich auch mal machen, dass ich sehr häufig irgendwo mich in der Mitte anfinde, was mir auch irgendwie das Signal gibt, dass ich vieles irgendwie nur noch so bla finde. Es ist ja nicht mal nur, dass man alles entweder super oder schlecht findet, sondern bei mir ist fast so das größte Problem, dass ich sehr häufig denke, ja gut, noch mehr Content. Und das finde ich super schade, weil bla oder langweilig oder mittelmäßig und gut, bei 3 Sternen reden wir ja gar nicht von mittelmäßig. Das ist ja immer noch gut und hat für mich dann halt einfach ein paar eklatante Schwächen, aber ist unterhaltsam genug.
Aber auch die Momente, an die man sich erinnert.
Ja. Genau. Aber bei 2,5 sind wir dann schon bei den Sachen, wo ich dann halt oft gar nicht mehr mitgehen kann. Und deswegen ist interessant gewesen, da auch mal drauf zu gucken. Aber es ist auch, um den Leuten mal ein bisschen quasi das aus der Hand zu nehmen, die immer wieder sagen, du findest alles scheiße.
Ja, das ist dann einfach, und das finde ich so spannend, das hört man immer von den Leuten, die ausschließlich auf die großen Titel klicken.
Ja, ja.
Und dann sagen, würde man die Statistik nehmen, die du jetzt genommen hast, und du rechnest jetzt alle Klicks rein, dann läufst du wahrscheinlich auf ein Verhältnis von 75 oder 80% schlecht und 20% gut. würde ich vermuten, weil eben viele der gut bewerteten Filme mittelgroße oder kleinere Filme sind. Es ändert ja nichts daran, dass niemand sagen kann, du würdest alle Filme schlecht finden. Nee, es sind ausschließlich diese Blockbuster immer wieder gleich generierten Filme.
Ja, ja.
Und es gibt dieses Jahr auch Chance für wunderbare Gegenbeispiele mit Oppenheimer, mit Dune, meinetwegen auch Barbie. So Mission Impossible. Es gibt ja diese Gegenbeispiele. Wahrscheinlich oder hoffentlich. Was ich gerade dazu sagen wollte, ist trotzdem, das ist auch wieder so ein Punkt, wenn ich es bei mir beobachte, wo ich ähnlich wie bei Witcher mich dann immer frage, liegt das an mir? Sind das die Filme? Werde ich älter? Habe ich zu viel gesehen? Weil die Leute das auch aktiv fragen, aber die Leute nehmen es auch so wahr. Und dann denke ich so, nee, es liegt nicht an mir. Aber dann stelle ich mir auch die Frage, was wünsche ich mir denn anderes? Und da komme ich oft an den Punkt, dass ich denke, naja, irgendwie gibt es ja alles da draußen. Aber das ist wahrscheinlich auch der Fehler im System, dass es so viel gibt.
Ja, ich glaube, das ist, wir werden dann nachher noch so ein bisschen drauf kommen, wenn wir auch auf das Jahr zurückblicken und auf die Misserfolge. Das ist, glaube ich, ein sehr vielfältiger Spielplatz. Also da sind ganz viele Elemente, die da reinwirken. Ich glaube, Corona hat viel kaputt gemacht, weil ich habe das Gefühl, dass durch diese Krise jetzt immer, die Studios sind noch mal vorsichtiger geworden. Ich habe das Gefühl, dass bei den Autoren einfach, gerade bei Marvel, da wird gemacht, was irgendwie geht. Aber ne, wenn ich mir angucke zum Beispiel Transformers Rise of the Beasts, welchen Grund gibt es denn zum Beispiel, um den ins Kino zu bringen? Ne? Und dann hast du so eine Origin-Geschichte wie The Flash, die sich aber gar nicht wie eine Origin-Geschichte anfühlt, sondern ne, es fühlt sich wie das große Finale an von etwas. Und ich glaube, weil die Studios haben sich da auch ineinander so verhakt. Disney und Warner Brothers gehen sich quasi gegenseitig an. Es ist so dieser Krieg zwischen den Großproduktionen, zwischen den Multiversen, zwischen, alles muss zusammenhängen. Dann hast du dann aber Universal Pictures und Paramount. Paramount rennt irgendwie dem großen Trend hinterher, weil sie, ne, jetzt Transformers ist jetzt nicht gut gelaufen und das ist eines der wenigen Franchises. Nun muss man sagen, sie haben Mission Impossible und sie haben jetzt letztes Jahr mit Top Gun ja einen Riesenhit gehabt. Aber wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass Top Gun jetzt eine große Reihe werden
wird. Sie sich ironischerweise aber ganz krass auf dem Serienmarkt aufstellen, finde ich, Paramount, weil sie anscheinend gefühlt exklusiv Tyler Sheridan haben, der meistgefragteste Showrunner-Stoffentwickler Hollywoods ist jetzt.
Also sie sind nicht unclever, weil sie sagen, sie versuchen auch diesen Schritt in den Markt Streamer zu machen. Aber ich glaube, auch das ist ein großes Problem, weil das sind ja Gelder, die früher im Kino gelandet werden. Die Stoffe, die jetzt nicht mehr fürs Kino entwickelt werden, landen im Streaming-Markt. Ein großes Problem für mich ist, dass, und das habe ich ja hier schon mal gesagt, dass eine große Studiobossin, ich kann dir leider den Namen nicht mehr sagen, hatte irgendwann mal in einem Interview neulich gesagt, dass halt ein Problem auch irgendwie ist, dass diese Serien, die werden ja nur zu Serien gemacht. Es gibt ganz häufig so eine Idee.
Meinst du Donna Langley?
Das oder kann sein.
Ich glaube, ist nicht Universal die einzige mit einer Chefin?
Es kann sein, dass es Donna Langley war. Ja. Und dass die meinte so, dass ganz häufig Drehbücher aufschlagen, die sind ein Film. Aber weil das produzierende Studio dann sagt, naja, wir brauchen noch Content für unsere Streaming-Plattformen. Und was ist besser auf Streaming-Plattformen? Mehr Content. Also werden diese Sachen aufgesplittet und sie werden gedehnt. Und so fühlt sich ja sowas wie Secret Invasion, wie Witcher. Das fühlt sich ja nicht an wie, oh, da wird eine spannende Geschichte erzählt von Folge zu Folge. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an eine meiner Lieblingsserien of all time, Chernobyl. Bei Chernobyl hatte ich das Gefühl, jede Folge ging genau so lange, wie sie gehen musste und jede Sekunde davon war irre spannend. Bei The Witcher habe ich das Gefühl, boah, wann wird's denn in dieser Staffel?
Aber HBO folgt da schon seinen eigenen Regeln und ist ganz oft jemand, der sich was traut sich.
Weil sie ja nicht aus diesem Streaming-Hintergrund kommen, ne? muss man ja sagen. Die haben ja ein anderes Konzept mal auch gehabt. Kann sein, dass sie sich auch entwickeln. Aber ja, die Landschaft entwickelt sich. Jetzt sind wir schon fast in unserem Hauptthema
drin. Voll, hattest du denn noch eine Serie?
Ich habe noch zwei Sachen.
Okay, entschuldige, ja.
Ich will eigentlich noch eine Sache erzählen. Und zwar, ich habe ganz viele Zuschriften bekommen zum Film Nimona. Du auch, ne?
Ja, ich habe ihn mir auch, ich hatte ihn gehighlightet, aber noch selber nicht gesehen.
Also, ja, ich habe ihn mir gestern Abend noch angeguckt und die Hintergrundgeschichte.
Ganz kurz, ist ein Mädchen, was die Unschuld von einem Schurken mitbeweisen will. War das
Ding? Ja, so halb.
So grob.
Genau. Ich erzähle mir erstmal die Hintergrundgeschichte des Films. Der war nämlich ursprünglich geplant, 2015 sollte der kommen, von Blue Sky. Blue Sky Studios kennst du vielleicht noch,
Ice Age. Und so, ja.
Wurde dann ja im Zuge des Mergers zwischen Disney und Fox, hat Disney dann Blue Sky auch gekauft und hat dann irgendwann gesagt, brauchen wir nicht mehr, wollen wir nicht mehr. Und Blue Sky wurde geschlossen und damit wurde auch Nimona, glaube ich, erst übernommen, weil der Film war damals schon zu 75% fertiggestellt. Und dann hat Disney aber gesagt, der Film kommt bei uns nicht. Und damit war der dann weg. Und Netflix hat den dann übernommen und hat dann gesagt, okay, die letzten 25%, die lassen wir noch fertig produzieren. Wenn du dir den Film anguckst, wird es, glaube ich, eine Sache geben, wo du sehr deutlich merkst, warum Disney den vielleicht nicht haben wollte. Es gibt nämlich unser Held, gesprochen von Riz Ahmed, die leben hier nämlich in so einer Welt, die ist so eine seltsame Mischung aus Science-Fiction. Also es gibt fliegende Autos, es gibt Laserkanonen, aber hier gibt es noch Ritter. Hier, also es ist so eine Mischung aus Science-Fiction und Mittelalter. Und das fand ich erstmal nicht uninteressant. Und es gibt hier eine große Mauer wieder. Erinnert so ein bisschen an Attack on Titan. Also die Geschichte spielt in so einer großen Stadt, die ist von so einer riesigen Mauer umgeben, weil draußen sind Monster. Die Vorgeschichte wird am Anfang auch kurz erzählt. Es ist dunkel, herrscht da draußen. Ein riesiger Drache hat mal die Stadt attackiert und dann gab es eine Heldin, die hat sich dagegen gestellt und diese Heldin hat dann einen Ritterorden gegründet und alle Generationen danach mussten dann die Stadt gegen das Dunkel verteidigen. 1000 Jahre später spielt das jetzt und zwei Ritter, die sollen jetzt in diesen Ritterorden mit aufgenommen werden und die sind ein Paar. Das ist hier also eine queere Geschichte und einer von beiden, dem wird dann plötzlich angelastet, dass er die Präsidentin der Stadt getötet haben soll und wird dann von allen als der große Bösewicht dargestellt. Und diese Nimona, die ist eine Shapeshifterin, ein Skrull. Die kann sich in rote Monster verwandeln, in einen Rhinoceros, in einen Riesengorilla, aber auch in einen großen Drachen. Und die sagt nun, sie möchte unbedingt sein Sidekick werden, weil er böse ist und sie will ihm gerne helfen. Und es stellt sich dann aber im Laufe des Films heraus, dass es ihr da in erster Linie darum geht, weil sie meint, er als der Böse, der von allen ausgestoßen ist, halt allein und ihr geht's genauso. Sie ist das Monster für alle und sie ist auch allein. Und dann lass uns doch zusammen alleine sein. Das ist das Herz dieser Story. Ich finde, am Anfang habe ich mich sehr schwer getan, weil der Animationsstil, er wirkt ein bisschen unfertig, muss ich sagen. Da habe ich das Gefühl gehabt, man merkt so ein bisschen diese Geschichte der Produktion. Ich finde auch, der Humor hat mich nicht so abgeholt, aber was ich am traurigsten fand, war, dass das Worldbuilding nicht richtig funktioniert, also auch die Figuren nicht. Ich lerne ehrlich gesagt nicht wirklich viel über den Ritter, aber auch über diese eigentlich interessante Welt, diese Science-Fiction-Pixar-Filme würden sich zum Beispiel erstmal so, oder wie es zum Beispiel auch die League of Legends Arcane. Mhm. Arcane hat sehr viel Zeit in den Straßen verbracht und hat damit einen Worldbuilding betrieben, hat als Serie natürlich auch ein bisschen mehr Zeit dafür gehabt, aber das fand ich richtig gut. Wenn du schon so eine schöne eine fremdartige Welt hast, erzähl doch ein bisschen mehr darüber. Aber es ist, in so einem Tempo wird erzählt, dass da leider nicht viel übrig bleibt. Aber dann kommt irgendwann dieses Herz mit hinein und du merkst natürlich deutlich, es geht eigentlich um das Thema, ne, gerade wo Schwule und Lesben oder LGBTQ+ Menschen mit zu tun haben, ist, dass sie immer wieder ausgestoßen werden, dass sie als andersartig angesehen werden. Und das ist hier eine Geschichte über Akzeptanz des Andersartigen und wie man vielleicht zueinander finden kann. Und das wird gegen Ende richtig berührend, mit richtig tollen Visuals auch. Und ich habe jetzt mehrfach von Leuten die Empfehlung bekommen, weil sie sagten, es ist einer der schönsten Animationsfilme der letzten Jahre. Ich muss sagen, wie gesagt, dafür ist die erste Hälfte mir ein bisschen zu schwach. Ich würde ihm aber trotzdem so 3,5 Sterne geben, weil er am Ende wirklich aufdreht und weil es mir dann sehr zu Herzen gegangen ist und weil ich es auch mutig fand, so eine Geschichte zu erzählen mit solchen Beziehungsverhältnissen und es schön finde, dass Netflix auch gesagt hat, das retten wir jetzt.
Das wundert mich jetzt nicht so sehr, weil die kaufen alles weg, was nicht den Weg ins Kino findet, ja. Ehrlicherweise. Und gerade auch, ich meine, sind wir mal ehrlich, für LGBTQ+ ist Netflix schon auch die Plattform, die bei weitem am meisten Content auch, ne, sowas wie Heartstopper und so weiter, das ist dann schon, da sind sie ja sehr dabei.
Also es ist ein Tipp, es hat nicht die Produktionswerte von einem Spider-Man oder von einem Elemental jetzt, aber kann mithalten. Es kann vor allen Dingen auf der emotionalen Ebene mithalten.
Darauf kommt es ja am Ende an, ne? Also ja. Woran erinnerst du dich am Ende von einem Film, ne? Oft in diese Momente, die mit dir was bewirkt haben.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Was ist das Zweite?
Das Zweite ist nur ein kurzer Tipp für Leute, die so alt sind wie ich. Und da wird es vielleicht niemanden mehr auf der Welt geben. Kennst du noch American Gladiators. Der Preis ist heiß.
Na klar.
Ja, kennst
mit
du?
Mit den fetten Wattebauschen, wo bam, bam, rot und blau und ja? zack und die man runterstoßen. Na klar.
Dann habe ich einen perfekten Tipp für euch. Ich habe nämlich am Wochenende mit Carly die Doku Muscle Mayhem auf Netflix durchgebinged.
Das habe ich auch schon gesehen, also nicht gesehen. Ich hab's
du
gesehen.
Hast das Bild gesehen, ne? Ja, ja. Und ich hatte das auch gesehen, dachte so, Muscle Mayhem, immer wenn Muskel im Titel steht, bin ich ja schon mal generell gehuckt, weil ich ja selber wahnsinnig muskulös bin und habe dann drauf geguckt und dachte, American Gladiators, das habe ich hier geliebt als Kind.
Wahrscheinlich, warum?
Ich habe auch Wrestling geschaut, ne, diese über...
Dieses, aber heute nicht mehr?
Nö, da bin ich rausgewachsen, muss ich sagen. Als ich gemerkt habe, das ist gar nicht so real.
Aber warte mal, als du Wrestling gemocht hast, dann war ja wirklich da eigentlich so Hochphase. Undertaker, Yokozuna.
Noch früher. Mein Lieblingswrestler war Ultimate Warrior, Anfang der 90er. Hulk Hogan mochte ich nicht so, aber ich habe noch Ultimate Warrior, Ric Flair, Macho Man. Das sind so die, Tatanka war dann mein Lieblingswrestler für eine ganze Weile. Dann mochte ich total, Shawn Michaels ist immer, bin ich Riesenfan gewesen, Bret Hart natürlich.
Bret Hart, der hat nämlich mal Yokozuna gestemmt, da dachte ich so, oh, das geht.
Nee, das war, Bodyslam hat, wie hieß denn der, der hatte so einen Metallarm, Lex Luger. Also ich bin voll in dieser 90er-Phase gewesen und dementsprechend.
Wann war Dwayne Johnson? Entschuldige bitte.
Dwayne Johnson kommt durch Ende der 90er. In dieser Zeit kam auch American Gladiators im deutschen Fernsehen, wo normale Leute aus der US-Bevölkerung gegen Super Bodybuilder angetreten sind. Und was ich sehr mag, ist, dass sie erstmal erklären, wie kam es zu der Konzeption der Serie, weil die war damals auch ein bisschen verschrien in den USA und war auch was sehr Neues. Und die haben sich all die alten Gladiators rangeholt. Und die erzählen zum Teil von Steroidmissbrauch, von Drogen, Sex, Partys, von Alkohol, aber auch von krassen Verletzungen, weil sie meinten so, diese Leute, die dann reingekommen sind und für eine Folge mal in sie reingelaufen sind, die haben sich zum Teil ja auch verletzt. Aber jeden Abend wurden sie überrannt von irgendwelchen Leuten, die dann, es gab zum Beispiel ein Spiel, da sind die, das hieß The Human Cannonball, da sind die von der Decke, haben die sich fallen lassen und sind die in die reingekracht. Und wenn du das den ganzen Tag mit dir machen lässt, dann kriegst du natürlich wahnsinnige Schmerzen. Deswegen sind am Ende alle irgendwie abhängig von Morphin und so gewesen. Das sind 5 Folgen, die ich wirklich gut fand. Ich fand so ein paar Themen, wie zum Beispiel Steroidmissbrauch, da wird eher so drüber gelächelt. Deswegen hatte ich das Gefühl, immer dann, wenn es so ein bisschen kritisch wird bei den Themen, da gehen sie so ein bisschen drüber. Es gibt zum Beispiel dann den Punkt, wo dann das Ganze so in sich zusammenfällt. Und vorher wurden auch die Produzenten und die Regisseure interviewt. Und keiner davon in diesen Momenten meldet sich zu Wort. Wahrscheinlich, weil sie alle verweigert haben. Aber die Doku spricht das dann nicht mehr an. Ist übrigens gemacht von dem Regisseur von Napoleon Dynamite, falls du den Film kennst, so ein Indie-Hit. Was das skurrile Mischung ist, ich habe es sehr gemocht. Ich habe es wahnsinnig gern geguckt. Schau dich mal die erste
Muscle
Folge an.
Muscle Mayhem. Das finde ich eigentlich ganz cool.
Ja.
Okay, dann sind wir durch die Tipps durch.
Hast du gestern eigentlich gesehen, dass ein Trailer zur, wir hatten ja neulich über die Arnold Schwarzenegger-Doku gesprochen. Es gibt eine Doku von namens Sly, auch von Netflix, die kommt nächsten Monat.
Ach, die ist auf Netflix dann?
Ja, ja.
Aber habe ich Bock drauf. Was ich so ein bisschen schade finde, ich weiß, dass über, obwohl, du und Carly zusammen vielleicht. Also ich habe da zumindest Bock drauf, diese Reality-Show über ihn. Auf Paramount ist er ja schon gestartet, in den USA, aber nicht hier.
Mit seiner Familie?
Die ganze Familie, er zu Hause. Er trifft ja dann auch so alte Bekannte und
ich finde ihn ja nur noch peinlich, leider. Ich kann mir das nicht mehr angucken.
Warum findest du ihn nur noch peinlich?
Weil, also,
hattest du Dings geguckt? Tulsa King?
Nee, um seine Filme geht es mir dabei gar nicht. Ich finde ihn privat einfach nur noch peinlich und schon seit vielen Jahren.
Was kriegt man denn mit außer seine Zankereien, wenn er Rechte...
Die Rechtszankereien.
Also die Beleidigungen, die er um sich schmeißt.
Also wie er zum Teil sich da auch öffentlich selbst offenbart, finde ich total daneben. Also so eine Mischung aus Neid, Missgunst und auch einfach nicht damit klarkommen, dass er mal irgendwann Verträge unterschrieben hat. Dann innerhalb seiner Familie, da die Frau hat sich ja jetzt dann mittlerweile von ihm getrennt und er wirkt immer so wie der uncoole Arnold Schwarzenegger. Arnold wirkt in der Doku ja auch so ein bisschen wie, ja, diese Tage sind vorbei und irgendwie schade. Das merkst du dieser Doku an. Und bei Sly Stallone habe ich das Gefühl, dass der schon Mitte der 90er gemerkt hat, dass diese Karriere nie diesen Punkt erreicht hat und danach jetzt ja schon gar nicht mehr. Wenn man ihn mal von Expendables und den kurzen Hochs absieht und der Oscar-Nominierung von Creed, habe ich immer das Gefühl gehabt, der ist nie zufrieden gewesen mit dem und das kommt immer so durch.
Aber dabei war der ja top. Actionstar, oder?
War immer nur die Nummer 2. Der ist immer nur die Nummer 2 gewesen. Der ewige Zweite.
Wie du und ich in meinem Podcast.
Aber wer ist wer? In deinem Podcast ist aber auch wie du in meinem Podcast. Die ewige Nummer zwei. Okay, ich würde sagen, wir blicken jetzt zurück auf das Jahr. Wir haben es ja jetzt hier schon die ganze Zeit ein bisschen angesprochen. Wollen wir mal einfach sagen, was ist dein Eindruck von dem ersten Halbjahr?
Also was mir insgesamt mal so komisch, wenn ich das jetzt so zurückschaue, auffällt, ist, ich hatte das Gefühl, die letzten Jahre war irgendwie... Da hatte man das Gefühl, ey, es ist jetzt Corona und deswegen kommt nichts im Sommer. Und dann hörte Corona auf und dann wurden wir die ganze Zeit zugeballert. Und jetzt habe ich so das Gefühl, es ist irgendwie weniger geworden und es fühlt sich irgendwie auch weniger gut an im ersten Halbjahr diesen Jahres. Und ich frage mich halt, woran das liegt. Ist es, weil sie nicht mehr so viel auf Halde haben, was sie irgendwann mal rausbringen wollten? Aber es fühlt sich irgendwie so kraftlos an.
Es ist schon besser geworden als letztes Jahr, finde ich. So, also wir hatten neulich erst per Sprachnachricht wieder das Thema, weil letztes Jahr haben wir viel darüber diskutiert, weil du sagtest, ja, das Sommerloch ist ganz normal und da wäre das ja immer wieder so. Und da meinte,
ja, du hattest das,
da hatte ich dir noch gesagt, nee, letztes Jahr war das Sommerloch viel krasser. Da war es so.
Nee, aber du hast mich gerade ums erste Halbjahr gefragt.
Ja, genau.
Und ich hatte letztes Jahr mehr so gefühlt so Überraschungen, wo ich das. War das letztes Jahr zum Beispiel A Quiet Place und so eine Sache? Ich glaube schon, der zweite Teil. Ich hatte irgendwie das Gefühl, wir haben so ein paar. Also, was ich mal interessant finde, ist Horror. Geht irgendwie ganz interessant dieses Jahr. FSK 18-Filme gehen relativ steil im Kino. Also so ein paar brutalere Sachen sind kreativ. Blockbuster sind insgesamt ziemlich langweilig. Das finde ich so schade. Mhm. So die großen, teuren Filme sind auch gleichzeitig so Filme, die sich oft nach nichts anfühlen. Und mir fehlen so die richtig großen Überraschungen dieses Jahr. Also außer The Whale und Spider-Man haben mich ja auch noch keine 10-Punkte-Filme dieses Jahr gehabt. Und für mich fühlt es sich so...
Damit hast du 200% mehr 5-Sterne-Filme als ich. Also ja. Ich gebe die Höchstwertung ja sowieso nur sehr, sehr selten. Aber ich hatte so mit Sonne und Beton, mit...
Das hat mich ja so überrascht, dass du den anscheinend noch mal besser findest als ich. Ne?
Ich hatte so einige Sachen. Ne? Ich hatte Rylane, Marcel, The Shell with Shoes on, ja. Talk to Me, Pearl mochte ich sehr, Evil Dead. Also auf qualitativer Ebene, das hatte ich ja neulich schon gesagt, bin ich dieses Jahr wirklich angetan. Ich habe jetzt bereits meine 10 Filme theoretisch voll. Da kommt natürlich noch ein bisschen was dazu und dadurch wird sich dann diese Liste auch so durchschaffeln. Aber ich bin total in der Hinsicht beglückt
aber
davon.
Da ist so ganz viel davon, ist so auch gefühlter Hidden Gem Faktor. Ne? Also, ich wünschte mir so geile, große Filme.
Genau.
Das passiert einfach irgendwie nicht.
Aber das ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Also große Filme habe ich in meiner Liste, Across the Spider-Verse.
Ja.
Und
der sich aber größer anfühlt durch seinen Erfolg, als noch bevor er gestartet ist.
Genau, weil der erste Teil ja gar nicht, der ist ja relativ sogar untergegangen und Evil Dead Rise ist so irgendwo in der Mitte, muss man sagen. Alles andere, was ich hier in meiner Liste habe, sind winzig kleine Filme wie Rylane oder eben Pearl.
Ich wette, Rylane haben in Deutschland noch keine 10.000 Leute gesehen auf Disney Plus.
So, und das ist immer das Tragische und ich stelle mir ja häufig dieselben Fragen wie du und ich sitze dann auch mal da und denke, bin ich so ein Typ geworden, wie ich früher, wenn ich als Kind auf meine Eltern geblickt habe, die dann, wo ich dachte so, ich höre jetzt hier Heavy Metal und die hören Klassik, hoffentlich werde ich nie wie die. Und jetzt bin ich jemand, der statt mir Power Rangers anzugucken, gucke ich plötzlich irgendwelche Dramen von Ari Aster.
Die Klassik der Filme quasi.
Ja, so ein bisschen so. Ne? Und ich denke, merke aber, ja, aber das sind halt die Filme, die was wagen, die sich frisch anfühlen. Ne? Also Rylane zum Beispiel, wenn du jede Rom-Com, die mit Blockbuster-Budget-Bereich dir anschaust, die aus den USA kommt, vergleichst mit so einem kleinen Film, der aber sich so frisch anfühlt, das sind halt die Filme, die, gerade wenn Leute wie wir, die so viel gucken, zum Beispiel, ich hatte jetzt in meinem Video gesagt, ich habe 71 Filme gesehen, das sind ja die Serien und so gar nicht mitgerechnet.
Wobei ich auch kurz so dachte, boah, das hört sich gar nicht so viel an, wie ich erwartet hätte. Ich hätte gedacht, wir hätten oder du hättest mehr gesehen.
Na, ich komme jedes Jahr so auf, es sind immer so 160, 180 Filme.
Ich hätte irgendwie,
mehr geht auch gar nicht.
Aber deswegen meinte ich, von Fakten tun manchmal gut, weil mein Gefühl wäre auch hier, dass es deutlich mehr ist.
Da sind ja nicht mit einberechnet. Ich gucke ja auch fast, gerade schaue ich zum Beispiel für das, nächste Woche möchte ich ein Tom Cruise Ranking machen und deswegen hole ich gerade all die alten Tom Cruise Filme nach, die ich noch nicht kannte.
Was ist denn da so dabei? Was hast du noch nicht gesehen?
Ich hatte jetzt zuletzt Geboren am 4. Juli.
Du hast noch nicht gesehen?
Nee.
Das ist einer meiner Lieblingsfilme.
Finde ich fantastisch.
Ja, das ist mein Lieblingsfilm mit
ihm. Und Tage des Donners.
Die Ironie ist, er ist am 3. Juli geboren.
Ja. Und die Ironie ist auch, dass er, ich glaube, davor oder danach hat er Top Gun gemacht. Also in dem einen Film sagt er, Krieg ist schlecht und im nächsten sagt er dann, oh, Krieg.
Naja, Geboren am 4. Juli war ja auch von der Kritik so der Wendepunkt, wo viele so gesagt haben, ah, guck mal, Genau, er versucht, da geht was. Da haben sie ihm noch nicht den Credit unbedingt gegeben. Und dann kommt er hier, das mit Dustin Hoffman.
Rain Man
ist nicht weit weg, ne?
Ich glaube,
ziemlich nah beieinander.
Ganz nah beieinander. Ja. Und dann habe ich Tage des Donners geguckt.
Ja, den habe ich noch nicht gesehen, nämlich.
Das ist kannst dir ja sparen.
Okay,
ist aber Top Gun mit Autos.
Rennnummer, ne? Ja.
Da ist das einzige Interessante vielleicht, weil Nicole Kidman und er haben sich kennengelernt da am Set, aber der Film funktioniert für mich leider gar nicht. Aber ja, deswegen auch, neulich hatte ich ein Actionfilm-Ranking gemacht, dafür hatte ich noch ganz viele koreanische Actionfilme geschaut.
Das heißt, die schreibst du gar nicht mehr in Letterboxd rein, wenn du jetzt da geboren am 4. Juli siehst, machst du nicht nochmal? Nee,
ich habe für mich irgendwann mal...
Oder zumindest ohne Text, nur mit Sternen?
Nee, mache ich nicht. Ich habe für mich irgendwann mal beschlossen, dass ich nur die neuen Filme, die ich sehe, ranke, damit die Leute, die jetzt sehen wollen, was hat David Hein als Neuestes gesehen, damit die auf einen Blick sehen können, das sind die ganzen neuen Sachen.
Ah, okay.
Weil ich finde zum Beispiel, ich folge ja da recht vielen Leuten und ich merke immer, dann wird irgendwie ein Film von 1954 gelockt oder du kannst ja reloggen und Leute, die dann zum dritten Mal zum Beispiel Terminator oder so gucken, da kannst du dann so eine Funktion einstellen und da wird das wieder als der neue Film. Und das finde ich zu viel. So, und, aber dann würde ich auf wesentlich mehr Filme pro Jahr kommen. Und genau. Und mir fällt auf, dass das die Sachen sind, die dann noch spannend sind. Mir ist aber auch aufgefallen, dass das Publikum unerbittlicher geworden ist. Also ich kann dir gar nicht sagen, liegt es daran, dass in meinem Video hatte ich auch gesagt, die Zahlen sind immer noch hinter 15%, zumindest in den USA, hinter dem, was vor Corona der Standard gewesen ist. Weltweit dürfte es sogar noch mal schlechter aussehen, glaube ich.
Bisher ist das eigentlich immer ziemlich korreliert. Also vor einem Jahr waren es noch 30%. Mhm. Da hat es eigentlich weltweit tatsächlich einigermaßen korreliert. Ich finde jetzt aber 15%, wir waren ja vor Corona auf einem Rekordhoch, was den Kinomarkt angeht. Und wenn ich mir überlege, dass in der Zeit Streaming so einen Boost bekommen hat und das wahrscheinlich, also an reiner Watchtime, die Leute verbringen mit Filmen und Serien vor Corona und jetzt, würde ich vermuten, sind wir deutlich höher, was sie dem Medium generell zugewandt sind, hätte ich gedacht, das Kino nur 15% zurück. Und ist das eine Zuschauerzahlstatistik oder eine Geldstatistik? Eine Geldstatistik, ne?
Geldstatistik, ja.
Ah, das heißt also Inflation, also sind es wahrscheinlich sogar eher 25% bei den hohen Inflationen.
Kann gut sein. Also was man auf jeden Fall sagt, 2018 sind, glaube ich, noch 5. Ich glaube, es waren sogar noch ein bisschen mehr Filme in die Millionengrenze gerutscht. Also da ist ein Brett nach dem anderen.
Milliardengrenze.
Und dieses Jahr hast du nur Mario. Du hast Mario, der hat 1,3 Milliarden eingespielt und danach kommt als nächstes mit 800 und ein paar zerquetschte kommt erst Guardians.
Und welcher Film könntest du noch schaffen? Mission Impossible vielleicht?
Da wird viel gemunkelt. Ich würde vermuten Barbie. Ich glaube, Barbie wird... Ja.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Wenn Barbie funktioniert und lange, lange läuft, also wenn der vor allen Dingen gutes Word of Mouth bekommt, ich glaube bei Mission Impossible, weil die Mission Impossible-Reihe hat bisher, glaube ich, noch gar nicht die Milliardengrenze
aber
geknackt.
Aber der hat jetzt 90 Millionen Opening-Prognose, ist damit 50% über den bisher besten Mission Impossible-Teil.
Aber er ist auch teurer und das ist halt so ein Punkt.
Ja, aber es geht ja gerade um die Milliardengrenze.
Genau, ja.
Ne?
Aber also es geht ja natürlich auch immer so ein bisschen darum, ist er denn dann profitabel? Und das ist gerade ein sehr großes Problem. Ich glaube, dass Mission Impossible könnte ein Kandidat sein, weil es natürlich durch Top Gun letztes Jahr vielleicht auch ganz viele Leute gibt, die jetzt sagen so, oh, der neue Tom Cruise-Film, schauen wir mal. Aber was die Prognosen so versprechen, ist eigentlich nur Barbie da. Ne? Man kann dann nicht so richtig sagen, wie sieht es doch jetzt so bei so Filmen wie, es kommt ja noch Aquaman 2, der erste hatte auch über 1 Milliarde gemacht, aber ich würde wetten, dass der nicht
das
funktioniert.
Ist nicht die
DC ist gerade einfach durch. Und so Sachen wie Blue Beetle oder Kraven the Hunter kann es komplett, ich weiß jetzt nicht, wie Hunger Games noch funktionieren kann. Da wird es ja auch einen Spin-off Ende des Jahres geben. Of Songbirds and irgendwas anderes.
Rattlesnake.
Und das war's. So, dieses ist mehr Blockbuster ist nicht. Dune 2, ne, der erste, müssen wir auch nochmal klarstellen, der war ein moderater Erfolg.
Aber da weiß man nie so richtig, wenn die Leute den nachher im Heimkino entdeckt haben und gesagt haben, oh, das ist ja wirklich richtig gut, wie sehr das einzahlt auf ein Sequel und dann auch noch sich das genau im Doppel angeguckt wird. Also das könnte, und das ist ein Wannstart, das ist ein
November-Start.
Das läuft dann lang. Disney hat kein Star Wars oder irgendwas, was sie gegenhalten
genau,
im Dezember dieses Jahr. Also Dezember ist nicht stark bestückt.
Hast du den neuen Trailer gesehen?
Ja.
Übelstes Brett. Also da dachte ich so, was zur Hölle ist denn jetzt los?
Ich gucke ihn das erste Mal und hatte nur Gänsehaut.
Ja, ich habe den immer wieder geguckt.
Und beim zweiten Mal hatte ich Tränen in den Augen. Keine Ahnung, da schießen mir die Tränen in den Augen. Alleine so Sätze wie, because you lost control, because I gained it.
Ja, ja.
Das ist einfach so deep, wie er sich selbst, das ist so ein so kurzer Part, in dem quasi so viel über diese Figur reflektiert wird und die Bilder sind so groß und dann auch wieder so intim und die Farbe und der Sound. Mann, ey, ist das geil. Also das sieht richtig toll. Gut aus. Richtig gut.
Also da kommt was auf uns zu. Ich habe mal ein bisschen geschaut. Ich hatte in meinem Video ja schon relativ viel über Zahlen gesprochen. Diese 15%, ich hatte so überlegt, woran liegt es denn? Und ich glaube, das ist halt wirklich mannigfaltig. Erstens haben wir Krieg. Das ist nicht bei uns, aber es gibt einen und der hat jetzt auch in vielen Ländern dafür gesorgt, aber generell weltweit gibt es ja so eine gewisse Rezession. Überall ist alles gerade teurer und zwar bis zu 20% teurer. Also die Kinokarten sind teurer geworden, aber nicht nur deinen Lebensunterhalt zu verdienen, aber auch zu gewährleisten, ist halt einfach teurer geworden. Und ich glaube, dass die Leute dann sich noch mal mehr überlegen, ins Kino zu gehen, noch mal mehr auch auf Filmkritiken achten. Das merkst du nämlich auch sehr stark bei Filmen wie jetzt Indiana Jones oder The Flash, wo das Medienecho, aber auch die ganzen Influencer, zu denen wir ja auch gehören, wenn die sagen, nee, ist nichts oder ist nur so Mittel, bei so Mittel gehen Leute nicht mehr ins Kino.
Na, und die Leute kippen auch. Also ich mag das ja richtig bei Gina, bei meiner Frau, die dann auch sagt, na, gucke ich dann auf Disney Plus. Ich glaube, diese Haltung und das, also die Streamer haben Corona ja genutzt teilweise, um das Auswertungsfenster im Kino kurz zu machen. Mhm. Aber ich glaube, das fällt ihnen ein bisschen auf die Füße, weil jetzt ihre eigenen Filme, die Leute lernen so, na, kommt ja eh in 8 Wochen da raus.
Genau. Ne? Gerade Disney. Disney Plus.
Also Disney ist da ganz vorne mit dabei. Universal hat es eher eröffnet damals.
Mhm. Das aber Thema Peacock ist ja komplett abgestürzt.
Mit Trolls und Warner hat es komplett durchgezogen, alles auf HBO, alles auf die Plattform zu packen. Was du gerade mit dem Krieg sagst, ist ja spannend, weil auf der einen Seite, du hattest ja auch gesagt, Russland und so fällt weg, aber Russland war jetzt nie ein wichtiger Markt für die Gesamtergebnisse. Die Sachen werden teurer, das ist richtig. Aber wenn die öffentliche Stimmung so schlecht ist, also weil eben Krieg herrscht, suchen die Leute aber oft auch Zuflucht. Also es ist immer auch ein möglicher Treiber, die Leute ins Kino, um auszusteigen mal aus dem Alltag.
Ich hatte einen schönen Kommentar dazu gelesen unter meinem Video, den möchte ich dir mal kurz vorlesen, weil den fand ich interessant. Da hatte jemand geschrieben, meiner Ansicht nach lässt sich das hiermit verbinden. Nur mal ganz allgemein zu bleiben, weil es mir spontan einfällt. Aktuell gibt es weltweit so viele Krisen, dass der Film als Spiegel der Gesellschaft nicht mehr hinterherkommt. Und das finde ich eigentlich interessant.
Ja, das ist aber deep.
Und er schreibt dann auch, dass es natürlich sehr vage ist. Das klingt jetzt sehr kryptisch, aber ehrlich gesagt hat er durchaus recht. Es ist so viel los und es gibt so viele Spaltungen. Wir brauchen uns ja nur mal Deutschland angucken, auf politischer Ebene. Ne, was da, gerade wenn ich auf YouTube gucke, ich habe das Gefühl, du kriegst auch nichts mehr ohne Politik. Also sogar Filmkritiken sind zum Teil bei einigen sehr stark von durchzogen. Und wo ich dann denke, so, das geht sehr viel darum.
Und die Leute sind auch sehr sensibel. Ich hatte nur gefühlt in so einem Nebensatz gesagt, bei zum Beispiel No Hard Feelings, man stelle sich mal vor, die Gender wären geswappt.
Ja.
Ein 30-Jähriger soll eine 19-Jährige noch rumkriegen, bevor sie aus College geht. So einen Film könnte man nicht machen oder sollte man nicht machen. Und dementsprechend muss man sich fragen, wiefern sollte dieser Film denn so sein? Aber ich gesagt, aber nun ist der Film da, reden wir über den Film. Das kurz erwähnt hat, aber genug Leute so, Mann, jetzt hast du wieder einen Stock im Arsch oder dieser Film oder warum sollte dieses und jenes? Die Leute sind halt auch wahnsinnig schnell getriggert, was das angeht, weil eben so, die Lunten sind so kurz.
Ich habe wirklich das Gefühl, dass so viel passiert und dass so viel irgendwo, dass es so viele Brandherde gibt, dass es nicht mehr funktioniert, wie jetzt zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel das New Hollywood, was so die Antwort Hollywoods auf die Vietnamkrise gewesen ist oder den Vietnamkrieg, wo das so verarbeitet wurde und jetzt kannst du das, glaube ich, gar nicht mehr, weil solche Filme kannst du gar nicht mehr produzieren. Und ich finde, dass die Filme, die produziert werden, die sind so leicht geworden. Also das scheint Hollywoods Gegenantwort scheint zu sein, wir machen halt einfach Filme, die Spiegel der Gesellschaft sind, die Welt ignorieren. Und ich glaube, dadurch fühlen sich die Leute auch vielleicht im Kino nicht mehr erhört. Aber ein großes Thema ist für mich auch die Content-Flut allgemein. Weil wenn du zu Hause sitzt und bei dir jedes Mal denkst, ey, ich komme eh nicht hinterher, bei Netflix kommt so viel, und die anderen Streamer gibt es ja auch noch, wenn du die zum Teil abonniert haben solltest. Nebenbei, wenn du noch Gamer sein solltest, wirst du erschlagen. Du weißt gar nicht, was du zuerst, mit welchem Medieninhalt du dich auseinandersetzen sollst. China ist als Markt, der diese Blockbuster auch rettet, völlig weggefallen. Ne, da hatte ich jetzt auch viele Theorien gelesen, warum hat jetzt Ariel zum Beispiel nicht funktioniert? Warum floppt da ja drüben jetzt auch gerade Indiana Jones zum Beispiel? Und dann hatte ich einen Kommentar gelesen von einem jemand, der aus China kommt, der meinte, was halt viele nicht mitbekommen, ist, auf der einen Seite ist die Konkurrenz aus China, weil die Filme, die dort laufen, die chinesischen, die sind halt richtige Mega-Blockbuster. Du hattest mir erzählt.
The 800, als ich den auch gesehen hatte, der sieht ja auch krass aus vom Aufwand. Ja. Und jetzt am Wochenende, also The Lost Star oder Lost in the Stars, der läuft jetzt 1,5 Wochen in China, 317 Millionen. 317 Millionen.
Ja, ja. Er meinte in dem Kommentar auch, dass das US-Marketing, also die US-Studios machen ja auch da das Marketing, die wissen halt zum Teil gar nicht, wie sie das Publikum ansprechen sollen. Das Marketing soll so eine Katastrophe sein. Er hatte zum Beispiel mal die Poster der letzten Filme gegenübergestellt, die in China dann ausgestellt werden, die sich so stark geähnelt haben, dass du die Filme nicht voneinander unterscheiden konntest. Und das ist natürlich so, ne, wenn du denkst, einfach du wirfst dein Zeug dahin und das Marketing wird einfach vernachlässigt. Oder du kannst an eine völlig andere Kultur dasselbe Marketing anpassen, wie du es in den USA.
Das ist, wenn du die Kultur nicht verstehst und nicht auch die Kommunikation verstehst.
Wenn du es nur melken möchtest, wird das Volk irgendwann merken, dass es gemolken werden soll.
Genau, wo ist denn dann noch das Identifikationspotenzial? Guck mal, da sind dann Leute auf der Leinwand, die sehen zum größten Teil voll anders aus, also komplett. Du hast dann das Identifikationspotenzial nicht. Du hast dann die eigene kulturelle Geschichte nicht wiedergespiegelt. Und dann guckst du natürlich bei deinem eigenen großen Markt an, die Geschichten, die du dann auch kennst. Ne?
Und die Grenzen.
Und wo du auch selbst Held bist und nicht immer nur Schurke oder Bösewicht oder Gegenspieler. Ich meine, in der Realität hast du ja diesen Wirtschaftskrieg.
Und jetzt durch den Ukraine-Krieg, wo ja auch China und Russland durchaus auch so Bündnispartner, so halb sind zumindest.
Also sie tolerieren es.
Ja, aber sie sind ja schon.
Aber du kannst auch jetzt wieder lesen, wie viele Dual-Use Wirtschaftsgüter auch über verwobene Wege, auch über China den Weg finden und so.
Und dadurch sind natürlich auch die Fronten zwischen diesen beiden Kontinenten oder zwischen diesen beiden Ländern irgendwie stark verhärtet. Und ich glaube, das spielt dann auch nochmal eine Rolle.
Ja, man würde sagen, ich habe schon ab und zu mal gesagt, Frenemies, ne? Es gibt ganze Ebenen und Zweige, da sind sie komplett konträr und betreiben ja auch Protektionismus. In den USA ist so den Inflation Reduction Act, die versuchen, die komplette Solarindustrie wieder zurückzuholen, die Chipindustrie aus Taiwan rauszulösen und auch Deutschland. Ja, ne? Wir kriegen hier Chipfabriken von Intel und Co. Aber das führt jetzt zu weit, was die Wirtschaft angeht. Aber du siehst, die Filmindustrie existiert halt als Industrie global in einem Netz, in dem halt sehr viel passiert. Und diese auch durch Corona ewige Auslagerung von Lieferketten, vieles wird wieder zurückgeholt. Hm. Und damit entstehen wirtschaftliche Grenzen, die du aber in der Filmindustrie so nicht hinnehmen kannst. Hm. Aber dann kommt die Streaming-Plattform, die mit einem Klick einen Film in 140 oder 150 Ländern released, die wieder ganz anders funktioniert. Es ist einfach, es ist schon irre.
Ja.
Es ist auch irre, dabei zu sein und das so zu erleben. Deswegen würde ich ganz kurz eine Sache noch sagen, weil du gesagt hast, dass alle so abgefuckt sind, also von dem, was draußen passiert. Das, was mich am traurigsten macht, auch an dem Tag wie heute, dachte ich drüber, wie wenig wir eigentlich dankbar sind für das, was wir haben. Das finde ich immer so krass, wie gut es uns unterm Strich unter all diesen Krisen eigentlich geht. Mir geht so, also den Leuten, die sind für nichts mehr dankbar, habe ich das Gefühl. Ja, ich meine, man könnte jetzt auch dankbar sein, du sagst ja, was soll ich noch alles gucken? Ne? Ist ein richtiger Ansatz, ne? Aber man könnte auch immer sagen, Alter, was es alles gibt, was ich gucken könnte. Das hat man so wenig.
Ja, aber gut, man hört auch ganz viel, und das muss man immer sagen, wir beide kommen aus einer Position, die sehr privilegiert ist jetzt mittlerweile, ne, weil wir in einem Punkt sind, wo wir haben unseren Job, unser Job ist halbwegs sicher und wir verdienen gutes Geld damit. Aber
was
es gibt gerade...
Unser Job ist sicher, ey, wir beide sind selbstständig, das wissen viele, die selbstständig sind, da gehört ja auch so viel Arbeit.
Das ist richtig, aber es gibt Leute, die gerade nicht sicher, also ne, es gibt Leute, die ihre Wohnung vielleicht zum Teil nicht mehr bezahlen können, die bei Milch anfangen müssen zu rechnen. Weil
aber diese Stimmung ist nicht erst seit der Inflation oder seit Corona. Man kann über Jahre, also man kann über die letzten 5 oder 10 Jahre sehen, wie es immer mehr in die Richtung geht, was wir alles kacke finden aneinander und in der Gesellschaft und dass wir viel zu wenig kommunizieren, was wir eigentlich toll finden aneinander.
Ich glaube aber auch, und also du hast da vollkommen recht, aber ich glaube, es gibt auch die Leute, und es ist sicherlich nicht der Durchschnitt der Gesellschaft, es wird die Leute geben, die sich sagen, was interessiert mich, wie viel Content wo existiert? Ich muss gerade dafür sorgen, dass ich meine Kinder durchbekomme. Ja, und das ist absolut ein Punkt. Um mal wieder so ein bisschen zurückzukommen.
Entschuldige.
Nö, ich finde es gut. War richtig schön, dass wir da auch ein bisschen abgedriftet sind. Oder sind wir ja gar nicht. Das große Thema ist ja so ein bisschen den Stand.
Es hängt ja auch zusammen. Auch diese Zahlen auf dem Kinomarkt spiegeln ja wieder, wenn du fragst, diese Medien konkurrieren um Freizeit. Also Computerspiele, Musik und auch Film und Serien konkurrieren um Freizeit. Und wenn die Leute sagen, mache weniger das und mehr das, dann hat das auch was mit deren Privatleben und wie teilen sie ihre Zeit auf zu tun.
Ich habe viele Analysten jetzt auch gelesen, die gesagt haben, dieses Modell der Streaming jetzt insofern zu kopieren, dass du viel hilft viel, ist vor allen Dingen jetzt gerade, siehst du ja, jede Woche kommt einer dieser Mega-Blockbuster, die alle Gelder kosten, die so extrem sind. Wer soll denn, also es gibt ja gar nicht das Publikum, das das auffangen kann. Klar sind das immer unterschiedliche, ne, du hast dann The Flash für Comic-Fans, Dann in der nächsten Woche ist Indiana Jones für die Leute, die in den 80ern geboren sind. Aber es ist so irre zum Teil, mit welchen Budgets diese Filme entstehen.
Ja, gefühlt ist seit 3 Jahren, oder in den letzten 3 Jahren, ist das alte 100-Millionen-Dollar-Budget ist das neue 250-Millionen-Dollar-Budget.
Ja, ja. Ich werde gleich mal aufschlüsseln, warum das so hoch ist. Aber wenn man sich zum Beispiel Indiana Jones anguckt, keiner der Filme davor hat irgendwie einen Indiz dafür gegeben, dass das eine Reihe ist, die jemals in die 1-Milliarde-Grenze kommen könnte. Ne, der neue Film... Nur mal als Beispiel, es gibt neue Gerüchte, gab diese Woche eine Meldung von Deadline.com, die haben geschrieben, dass das Budget wohl 329 Millionen Dollar ist, wo ich denke, so was zur Hölle, ja, also so groß, was sich aus unterschiedlichen Punkten zusammensetzt, komme ich gleich zu, aber wer hat denn gedacht, dass das sich irgendwie wieder einspielen lässt?
Vor allem, weil wir gerade über China geredet haben, vielleicht sogar spekuliert, China könnte das retten. Keiner der 4 anderen Filme ist in China gelaufen.
Ja.
Also es gibt keine Historie in China.
Der letzte Film ist,
10 Jahre, glaube ich?
15 Jahre her, so, glaube ich, 15 Jahre. Und der Film davor ist 20 Jahre. Also völlig abstrus zu glauben, dass diese Reihe das Geld gerade, wo ja jetzt auch im aktuellen Kinomarkt so alle so ein bisschen strugglen. Gut, das hatte man sicherlich in der Produktion des Films nicht vorhersehen können. Aber sie befanden sich in Corona. Und ich hatte jetzt mal geschaut, warum diese Budgets gerade alle so durch die Decke gehen. Ne? Ariel, die Meerjungfrau, 250 Millionen. Flash, 200 Millionen. Die sind alle so teuer. Wir haben mittlerweile Budgets, die grenzen an die 500 Millionen bei Avatar. Neulich habe ich auch irgendwie einen Film gehört, der nochmal teurer gewesen sein soll. Es ist wirklich extrem. Auch der letzte Fast, auch 350 oder 370 Millionen. Und jetzt Mission Impossible, der neue, auch in dieser Richtung. Das heißt, diese Filme, selbst wenn sie erfolgreich sind, kommen sie gar nicht mehr daran. Warum das so ist, hat A den Grund, alles ist gerade generell teurer. Um die 20%, sagt man, muss man mehr bezahlen. Und das gilt dann natürlich auch für die Produktion. Die Produktionen werden immer spezialeffektlastiger und Spezialeffekte sind nicht billig. Und die Corona-Auflagen, und das ist ein großer Punkt, das habe ich ehrlich gesagt so gar nicht gesehen. Unter Corona zu drehen bedeutete, dass alles noch mal länger gedauert hat, dass alles mit besonderen Sicherheitsmaßnahmen stattfinden musste. Gerade bei Indiana Jones zum Beispiel, da musst du ja wirklich gucken, damit du diesen 80-jährigen Mann nicht umbringst. Ne, wenn da nur einer mit Corona hinkommt und in die Kantine geht und dann mal falsch hustet.
Tom Cruise, damals, wir haben ja noch die Audio-File auf, ja, vor, wie er ausrastet, weil jemand keine Maske trug.
Ja, ich glaube, irgendjemand hatte die Maske runtergezogen von den Beleuchtern oder irgendwie sowas. Und hier in dem Fall kann das, ne, weil gehörte er zur Risikogruppe. Die Auflagen sind so streng gewesen, dass es noch mal teurer geworden ist. Und das ist auch ein Punkt, Filme werden ja immer länger. Die meisten Sachen, jetzt Indiana Jones war ja auch wieder 2,5 Stunden. Wir sind ja längst von den 90 Minuten weg. Wir sind ja in der Richtung, wo alles 3 Stunden geht. Und je länger ein Film geht, umso höher sind die Produktionskosten, weil du mehr Miete, du musst länger die Schauspieler bezahlen. Die Postproduktion dauert dann auch länger. Ne? Und dadurch sind diese Filme so unglaublich teuer und spielen das auch gar nicht mehr ein. Wir haben ja häufig so darüber gesprochen, dass so es gibt so diesen groben Überschlag. Produktionsbudget mal 2. Dann bist du ungefähr bei dem, was so ein Film tatsächlich einspielen muss. Aber das ist ja auch gar nicht mehr
Marketing, ja.
Gar nicht mehr real, weil da ja so viele Dinge dazu kommen. Und ich habe mal geguckt, weil es gab jetzt viele Kommentare in meinem neuen Video, weil es gab die Hälfte, die nicht verstanden hat, warum jetzt zum Beispiel, also ich hatte das Beispiel genannt, Indiana Jones, der mit 329 Millionen Dollar ungefähr 1 Milliarde machen muss. Also der muss ungefähr so 900 bis 1 Milliarde Dollar machen. Und das haben viele dann nicht verstanden. Ich habe mal ein paar Beispiele. Es gibt auf der einen Seite das Ding, dass das Produktionsbudget meistens angegeben wird, ohne dass die Marketingkosten mit drin sind. Die sind zum Teil sehr hoch. Was wir normalerweise sagen, ist, dass es das Doppelte ist. Es ist nicht immer der Fall bei großen Marken zum Beispiel. Also einen Avatar musst du auf jeden Fall nicht mehr so vermarkten oder einen Marvel-Film, wie zum Beispiel die kleinen Filme. Was mich total überrascht hat, ist, dass kleinere Filme haben häufig ein höheres Marketingbudget. Ich habe mal geguckt.
Im prozentualen Vergleich oder
Wenn du zum Beispiel bei Avatar 2, habe ich mal ganz konkret ein Beispiel. Der Film hatte einen Produktionskosten von 400 Millionen Dollar. Die PR-Kampagne hat 175 Millionen gekostet. Also nicht, wie wir immer sagen, so auch nochmal 400 Millionen, sondern 175, weil das ist eine bestehende Marke. Was ich aber sehr interessant fand, The Black Phone letztes Jahr, dieser Universal-Horror-Kinderfilm, hat 18 Millionen Dollar gekostet. Was würdest du vermuten, wie hoch das Marketingbudget war?
Tja, nachdem, was du jetzt gesagt hast, bestimmt 25, aber ich hätte gedacht
72. 10.
What?
Ja, der hat fast 100 Millionen, weil es ist keine Marke, die sie haben. Auch Megan hat 12 Millionen Produktionsbudget und hat 72 Millionen Dollar an Marketingkosten. Weil das viele nicht so ganz wissen ist, dass diese kleinen Filme, die du ja erstmal in den Markt pushen musst, die, wo es noch keine große Brand gibt, da musst du dann wirklich zu den Influencern gehen. Da musst du große Plakatwerbung machen.
Vor allem die Fernsehwerbung ist das Teuerste.
Die Fernsehwerbung. Das Teuerste. Ne? Du musst da wirklich pushen. Und das ist bei solchen kleinen Filmen, ne, das Doppelte, manchmal das Dreifache teurer. Und dadurch haben solche Filme, selbst wenn sie dann ein Erfolg werden, sind sie oft kein Erfolg. Weil, und das ist eben auch ein Punkt, an die Kinobetreiber geht ja nochmal die Hälfte weg. Und zwar nur in den USA. Aber sobald du das Ausland verlässt,
wieder zurück in die USA kommst.
Ja, sobald du ins Ausland gehst, kriegst du manchmal Returns, die sind nicht höher als 25%. In China kriegen sie nur 25% zurück. In vielen anderen Ländern sind es 30-40%.
In Deutschland ist es auch, glaube ich, um die 50%, aber manche Märkte sind jetzt stärker. Frankreich hat einen viel stärkeren Filmmarkt,
genau,
Regularien auch.
Das heißt, das, was dann nach diesen Kosten abgeht, das wird dann nochmal halbiert. Ich habe dir mal eine ganz konkrete Rechnung mitgebracht.
Welchen Film?
Ich habe mal Megan. Megan hat weltweit eingespielt 176 Millionen Dollar, also ein Erfolg gewesen. Domestic, also in den USA waren das 95, im internationalen Kinomarkt waren das 77 Millionen und in China 3 Millionen. Also der hat halb funktioniert. So, von diesen 176, da ist der tatsächliche Revenue, der ans Studio zurückkommt, 80 Millionen Dollar. Das heißt, da ist dann schon mal, ne, fast die Hälfte weg. Dann haben sie aber durch das Home Entertainment haben sie nochmal 45 Millionen. Also das war Universal, ne? Mhm. Werden sie wahrscheinlich, das kann dann gut sein, da bei Home Entertainment zählt, glaube ich, so DVD-Verkäufe mit rein. Da steht dann die Verkäufe an, wenn das über Amazon, wenn du dir den Film zum Beispiel da ausleihst, geht das alles in diese Kosten rein. Television und Streaming wird offenbar getrennt, sind auch nochmal 100 Millionen, die da reingekommen sind. Das heißt, dieser Film hat...
Das ist spannend. Überleg mal, 100 Millionen dort, obwohl Peacock nicht funktioniert. Überleg mal, was die auf Disney Plus oder so noch mit den Filmen verdienen oder auf Paramount.
Ja, wie gesagt, Television und Streaming, glaube ich, das, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, Home Entertainment ist dann wahrscheinlich nur DVD und Blu-ray und Television und Streaming ist dann eben sowas wie, wenn du es an Netflix veräußerst, wenn du es irgendwo ausleihst auf YouTube oder so. Das heißt, dieser Film hat ein Total Revenue von 225 Millionen. Aber, ja, Produktionskosten waren 12 Millionen. Prints and Ads. Ja,
aber du hast doch gerade, warte mal, du hast 172 mir genannt, plus 100 Millionen, plus nochmal ein paar Millionen.
Nee. 225. 175 ist der Box-Office gewesen. Ja. Genau, aber der Revenue, also das, was das Studio wirklich zurückbekommt, sind nur 80 Millionen gewesen. Das heißt, nachdem die Kinobetreiber ausgezahlt wurden...
Okay, das muss man mal kurz...
Genau, diese 175 bleiben da nicht, sondern es bleiben eigentlich nur 80. Und dann kommen noch Streaming, Home DVD, kommt zusammen, also sind wir bei 225. Und dem gegenübergestellt werden jetzt die Kosten. Produktionskosten 12 Millionen, Werbung 75 Millionen, Residuals, das sind so... Du musst an die Schauspieler zum Teil so Tantiemen bezahlen. Ja. Also wenn erfolgreich dann ist so ein Film, dann müssen die nochmal nachbezahlen. Viel Geld geht auch für die Participations drauf, also für Beteiligungen, die, da bin ich mir ein bisschen unsicher, ob es an irgendwelchen Studios, manchmal wahrscheinlich an Investoren.
Naja, oder auch Blumhouse, ne, der das ja macht. Aber wie viel trägt der von den Produktionskosten? Wie viel kriegt der nachher an Kohle?
Vielleicht
raus?
Auch Förderung wahrscheinlich, die es in den USA
natürlich,
gibt.
Das ist natürlich auch noch ein spannendes Thema. Ne? Förderung ist jetzt noch nicht inkludiert in das Thema.
Was ich auch sehr interessant finde, es wird hier immer Videokosts mit aufgeführt. Ich bin mir nicht sicher, ich konnte nicht heraus...
Serverkosten oder was?
Videokosts. Ich dachte, hat das mit der Kamera oder so zu tun? Ich konnte nicht aufschlüsseln, was das ist. Aber die sind
oder Produktionskosten für DVD und Blu-ray? Ich meine, das sind ja auch, ist ja schon auch ein...
Kann sein. Also weil bei Avatar, ich habe das Beispiel auch mal bei Avatar, da ist der Revenue, den sie gemacht haben, weil der hat ja 2,3 Milliarden eingespielt, zurückkam ans Studio 1,2. Immerhin, der Film hat also letzten Endes mit TV und so hat er 1,6 Milliarden gemacht, aber die Kosten waren 1 Milliarde. Deswegen, das hat er ja immer gesagt, der muss 1 Milliarde einspielen, um in den grünen Bereich zu kommen. Und da waren diese Videokosten zum Beispiel 100 Millionen und diese Beteiligungen, also das, was sie an Geldern, die sie sich irgendwo anders zusammengeholt haben, waren 300 Millionen. Also wahnsinnig viel Geld dafür ausgegeben.
Aber umso spannender ist dann natürlich, diese Zahlen halten sich ja immer bedeckt. Also ich habe ja immer gesagt, ab dem Punkt, wo Scarlett Johansson 40 Millionen Entschuldigung bekommen hat für Black Widow, der gleichzeitig auf Disney Plus rauskam, Da könnte man da nur ahnen, wie viel Kohle die mit diesen Streaming-Plattformen später machen.
Also es hilft da, deadline.com ist eine sehr schöne Seite, die wirklich das genau aufschlüsselt. Vieles ist dann häufig geschätzt, weil die Studios natürlich nicht gerne diese Zahlen rausgeben, aber die haben oft...
Ich hatte mal einen Marketing-Chef, wo ich mal so kurz eine Zahl zwischenschmeißen, der hat mir mal gesagt, sie kalkulieren overall in so einem Jahr alle Filme, die rauskommen, ja, Geldeinsatz, was man sie zurückkommt, eine Rendite von 11%.
Boah, das ist ja nichts.
Na, das damit machst du aus viel Geld extrem viel. Also wenn du 11% Rendite erwirtschaftest, das ist ja das, was du on top hast, wenn du alle deine Mitarbeiter bezahlt hast und so.
Ah, okay.
Und da sind natürlich auch alle Verlustgeschäfte schon mit drin und die, die gut laufen. Also overall, du hast Verlustfilme, du hast Filme, die machen Geld. 11%. So, ob die Zahl nun eine Person, die mir das gesagt hat, Jahre her, aber trotzdem, und 11%, sorry, aber wenn ich ins Depot mal baller, dann rechnest du vielleicht über die nächsten 40 Jahre zwischen 6% und 8%. Machen wir sogar 5% inflationsbereit.
Ja, okay.
Also es ist schon nicht, es ist aber schon es wirkt, ein Geschäft. Aber
es wirkt bei diesen Beträgen immer so, also manchmal habe ich das Gefühl, die können gar nichts einnehmen, weil so viel Geld rausgeballert wird. Und manchmal habe ich das Gefühl, da muss doch so viel übrig bleiben, aber es ist wirklich strange.
Aber das spiegelt es ja ganz gut wider.
Ja.
Also dass du sagst, eigentlich müssten ja alle pleite sein. Oder die müssten stinkreich sein, aber ich weiß, und wie viele Beteiligungen, ich meine, sind ja auch noch alles Aktiengesellschaften. Also wenn ich jetzt hier Aktien habe, kriege ich ja auch Dividenden ausgeschüttet oder die werden wieder reinvestiert, wenn sie in einem ETF oder Fonds sind. Ne? Also die schütten ja ihre Gewinne am Ende des Jahres auch wieder anteilig an ihre Aktionäre aus. Oder in der Hauptversammlung wird beschlossen, was damit geschieht. Ja, Krisenkonstrukt, aber ja.
Also aktuell ist es ein Jahr, wo ich unter meinem Video hatten viele Leute geschrieben, ja, aber du hast jetzt immer geschrieben, das ist bisher kein gutes Jahr gewesen, aber es gab ja qualitativ hochwertige Filme. Und ja, aber die gab es im Independent-Bereich. Und der Independent-Bereich, der spielt letztlich keine Rolle. Ne? Also darfst du nicht vergessen, nur weil jetzt ein Bo is Afraid mir gut gefallen hat, der Film hat nicht stattgefunden an der Kinokasse. Auch, wie du sagtest, Rylane. Also ohne uns würden wahrscheinlich sehr viele Leute da draußen gar nicht wissen, dass dieser Film existiert und haben ihn wahrscheinlich auch trotzdem noch nicht geguckt. Das sind keine Filme, die das Kino letzten Endes retten werden. Und was ich immer denke, das Bigger Picture, das informiert ja auch das, was wir die nächsten Jahre bekommen werden. Dieser Juni sah richtig katastrophal aus für einige Studios. Und das wird Entscheidungen...
Der August sieht auch nicht doll aus.
Nee. Ja, da sind wir im Sommerloch.
Ja, okay,
ne? Da haben wir dann Insidious 5. Und,
nee, Insidious 5 startet jetzt...
Ja, stimmt.
Diese Woche.
Diese Woche, ja.
Kam gar keiner. Und das lässt auch über die Qualität.
Ja, aber wir haben Equalizer 3, Expendables 4. Also es ist so, es sind so die mittelkleinen Filme, die dann in der Zeit das aufholen müssen. Aber... ich glaube halt fest daran, dass die Studios auf diesen Monat zurückblicken werden und sagen, okay, unser Learning ist einfach, ja, was ist das Learning eigentlich? Was lernen die daraus? Kriegen sie die richtigen Signale? Was sind überhaupt die richtigen Signale? Das muss man ja auch nochmal sagen.
Im nächsten Jahr waren wir, also durch den Autorenstreik, der immer noch läuft.
Vielleicht den Schauspielerstreik jetzt, muss man auch nochmal.
Jetzt entstehen ja, also jetzt wäre ja die Zeit, Filme zu drehen, die nächstes Jahr im Juni rauskommen. Also nächstes Jahr wird man merken, dass jetzt Autoren streikt haben oder streiken.
Gut, bei den Drehbüchern, glaube ich, merkst du es nicht. Ich glaube, du könntest endlosen Autorenstreik haben und trotzdem 12 neue Fast and the Furious-Filme rausbringen und keiner würde es bemerken. Das könnten wir beide dann auch schreiben. Auto fährt geradeaus, plötzlich kommt aber der Mond auf die Erde gefallen und Dom Toretto sagt, nicht mit mir und meiner Familie. Und jetzt mache ich mir erstmal Corona auf.
Hey Moon.
Da möchte ich erstmal anstoßen hier mit dir. Komm.
Ich bin schon fertig lange. Okay. Das war Fake von David.
Wollen wir mal einen Ausblick wagen? Jetzt haben wir viel zurückgeblickt und gesagt, das lief jetzt aber nicht so gut, aber wir haben ja vorhin schon gesagt, was könnte noch ein Erfolg werden. Worauf freust du dich noch so?
Dune, das ist ganz klar oben. Hm? The Creator, da bin ich gespannt, was dahinter steckt.
Genau, ich habe mir vorhin rausgeschrieben, wann der startet und zwar am 28. September. The Creator ist...
das gar nicht so lang her.
Der neue von Gareth Edwards.
Ich sag dir, wie es ist. Wirst du nicht okay finden, aber ist auch egal. August, Mac 2. Da hab ich Bock drauf. Ich mag Trash-Filme. Da bin ich dabei. Für dich kommt auch Herrera-Gu-Rendezvous. Du findest ja nicht schlecht.
Nächste Woche ist die Pressevorführung. Habe ich mir schon auf den Zettel geschrieben. Werde ich mir wahrscheinlich angucken.
Kommt für dich. Ich schau mal ein bisschen rüber. Sag mal du.
Ich freue mich super auf The Killer. Das ist der neue David Fincher-Film mit Michael Fassbender wird mitspielen. Geschrieben von Andrew Kevin Walker. Das ist der Mann, der 7 geschrieben hat unter anderem. Mhm. Oder 8 Millimeter. Jemand, der sich mit Thrillern auskennt. Gemacht vom Regisseur, der das Thriller-Genre quasi in die Moderne geholt hat. Startet am 10. November auf Netflix leider. Ich hoffe, das ist ein Film, den Netflix vorher nochmal ins Kino bringen wird.
Killers of the Flower Moon.
Natürlich. Logisch.
Großes Ding, was man dann...
Am 19. Oktober kommt der auch in die Kinos. Das ist so ein Beispiel, wo der dann auch vorher nochmal eine Kinoauswertung bekommt. Danach landet er auf Apple. Ich habe noch Poor Things auf der Liste. Das ist der neue Yorgos Lanthimos-Film.
Ja, den habe ich doch.
Emma Stone
genau.
spielt in so einem...
Der Trailer sieht fantastisch aus. Ne? Diese Tennisnummer zu dritt.
Nee.
Diese Dreiecks... Nee,
nein.
Ich meine den anderen.
Das ist
den
von...
mit Zendaya, die Tennisnummer
zu dritt. Das ist Luca Guadagnino. Das ja. ist so in so einer Ménage à trois
das
gefangen.
Das sieht mega aus.
Ja, ja, den habe ich mir auch auf
der andere, Yorgos Lanthimos...
ist der Willem Dafoe und Emma Stone ist so eine Frankenstein-Geschichte
ja.
mit ihr in so halbschwarz.
Vom Favorite und Lobster. Regisseur.
Mega gut aus.
Ja, da weiß ich schon wieder nicht. Ist mir schon wieder ein bisschen nee, zu viel.
Genau,
weiß ich
Ding.
Auch
mich,
nicht.
Freue mich schon wieder. 12. Oktober kommt der und dann, ich muss sagen, ich freue mich ein bisschen auf Equalizer 3, also um mal in diese Richtung zu gehen.
Ich fand den zweiten blöd.
Ich fand den auch nicht so geil, aber ich mag diese Ein-Mann-Armee-Filmchen einfach sehr gern. Deswegen.
Ich bin gespannt noch, ehrlicherweise, weil ich es im Dezember irgendwie auch passend finden werde, Wonka. Da bin ich gespannt, was dahinter
ist. Oh, weiß ich nicht. Ist ja ein Musical auch wieder. Ich weiß, du magst Musicals. und Timothy Chalamet, ich dachte jetzt bei dem Trailer
für zu... Für dich muss Disney eigentlich die Hölle sein, ne? Zeichentrick-Musical.
Ne, ich mag ja, also ne, bei Nimona habe ich es jetzt wieder gesehen, Zeichentrickfilm. Ich meine, wir vergessen jetzt natürlich die Filme, die jetzt starten. Bei Oppenheimer bin ich natürlich
ja,
sehr gespannt.
Ja, Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible, das ist ja ganz klar.
Mission Impossible kriegt auch schon echt sehr gute Kritiken.
Ja.
Ja,
aber ich beneide, achso, nee, ich darf ja dann nichts sagen.
Wieso?
Wo du hingehst.
Ach so. Ja, aber das weiß doch jetzt eh jeder. Ich muss sagen, der Turtles-Film sieht nicht übel aus.
Ich weiß noch nicht. Entweder wird es richtig schrottig oder es kann was. Ich weiß es nicht.
Ja. Ich glaube, einer der mistigsten Filme, die jetzt noch kommen, wird dieser Gran Turismo-Film. Dieser Rennfahrer-Film von Sony. Ich glaube, das wird einfach nur scheiße. Ich glaube, dass Blue Beetle auch ganz schlimmes Gekröse wird.
Meinst du nicht, dass Sony mit diesen eigenen Computerspielen, das haben sie ja auch bei Uncharted ganz okay hingekriegt?
Was ich total krass fand, du kennst das wahrscheinlich nicht, es wird eine Twisted Metal Serie geben. Die kommt jetzt, glaube ich, im August auf Peacock. Also Universal hat, und ich glaube, die haben $90 Millionen in die Hand genommen, um eine völlige Nischenserie, das ist eine Autorennserie für die PlayStation gewesen,
ja.
mit so einem Clown, der Sweet Tooth hieß, der so ein Killer-Clown und dann fährst du da aber eigentlich nur gegeneinander. Der Trailer sieht unterirdisch aus und ich dachte so, $90 Millionen bei einem Streamer, der ja eh schon nicht funktioniert bei Universal, das ist Irrsinn, wie viel Geld rausgeblasen
wird. Ich habe übrigens eine Serie gesehen, einen Trailer, wo ich dachte, oh, das sieht gut aus und das könnte dir auch gefallen. Und zwar, falls du dir das, damit du sagen kannst, das hat Robert gesagt, Somebody Somewhere. Sagt dir das was?
Nee.
Startet diese Woche auf Sky-Wow, weil HBO hat auch auf IMDb richtig gutes Ranking.
Aha.
Somebody Somewhere.
Worum geht's?
Also eine Frau, die anscheinend sehr übergewichtig ist, eine Außenseiterin, gefilmt fast manchmal ein bisschen dokumentarisch, die aber eben auf andere auch so Ausgestoßene trifft. Und dadurch entsteht so eine ganz herzliche Akzeptanz so für sich und für andere. Sieht super, super liebevoll und ehrlich aus.
Challengers heißt der mit Zendaya.
Also, Challengers.
Danke für den Tipp, werde ich mir merken. Somebody Somewhere.
Somebody Somewhere.
Und Challengers startet am 14. November, dieser Film mit Zendaya, wo sie eine Ménage à trois hat.
Der sieht richtig gut aus. Ansonsten sind das erstmal für mich die Filme. Ich weiß nicht, der Ghostbusters kommt noch, da mochtest du den letzten Jahr auch gerne.
Ja,
ob der dann was kann, der
bin
kommt zurück nach New York.
Ich dachte beim letzten Mal so, ja, das war mal für so ein nochmal Ghostbusters, war das nett, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich brauche dringend einen neuen. Es kommt ja noch ein neuer Film von Til Schweiger.
Ja.
Ich wollte einfach mal Til Schweiger.
Ja, haben. Diese Panem-Nummer könnte auch, bin ich gespannt, ob das sich wiederbeleben kann. Natürlich auch interessant, aber...
Also für mich war es das. Also dieses ja. Jahr hat dann nicht mehr viel...
Napoleon, der muss auch kommen.
Ja, kommt der noch.
Aber der wahrscheinlich nicht
kommt
ins Kino, oder?
Das ist die Frage. Ich weiß gar nicht, kommt der noch, weil es kann sein, dass der jetzt...
kommt der noch dieses Jahr, aber der kommt.
Genau,
ja.
Weil es kann sein, dass der in Venedig Premiere feiert, aber wenn das einer von denen ist, die Studios unbedingt in die Oscarsaison packen werden, dann wird der bei uns erst wieder im Januar, Februar kommen.
Aber ich traue, naja, ist ein Apple, oder?
Ist der Apple?
Ja, ist Apple.
Ah.
Und ich könnte mir vorstellen, dass sich Tim Cook den aufbewahrt für die iPhone-Präsentation im September, dass er da was droppt, weißt
ja.
du? Dass er im September sagt, wann der Film startet. Das würde eigentlich zu Apple passen, dass sie das nutzen, weil das ja schon auch ein großes Ding wird.
Ey, ich habe hier den Namen jetzt. Universal Soldier kommt am 2. November nochmal
ins
Kino.
Reruns, ja, ja. Dann gibt es einige.
Toll. Ja, das war's.
Das war's soweit.
Ich würde sagen, aha! Kino-Neustart der Woche vom 23. November, Napoleon. Der kommt ins Kino am 23. November.
Das steht da jetzt noch da. November.
November, ja. Das ist auf jeden Fall ein Film, auf den ich mich freue. Der
ja,
hat
ja. Joaquin Phoenix, Ridley Scott.
Ja.
Ja, ja, der ist hier, ob der, aber ob es da wirklich bleibt, mal sehen.
Mal gucken.
Mal gucken.
Werden wir sehen, wir werdet es hier hören. Danke fürs Zuhören, das war heute sehr zahlenlastig, tut mir leid, aber ich habe...
Ach Quatsch, das war sehr, sehr interessant, meinst du?
Ja.
Gut. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.